klebt der Christian.
Dann klebt oder der Tintenfisch. Das Splatoon-Tintenfisch. Wer von euch kennt Splatoon? Nintendo Switch Splatoon, der Ego-Shooter von Nintendo. Mega, mega schön gemacht, mit der, wo man als Waffe, man schießt mit Waffen, aber man schießt nicht mit Munition, man schießt mit Farbe und das ist einfach, macht einfach Spaß und macht süchtig. Und ich bin seit Jahren süchtig nach diesem Spiel.
Und das spielt man wo? Also auf welcher Konsole?
Nintendo Switch.
Nintendo Switch, nur dort, und also nicht auf PlayStation oder so?
Nein, nur Nintendo. Okay. Und es gibt mittlerweile die Version 3 von Splatoon, also die gibt es jetzt auch schon ein ganzes Weilchen. Und da kann man auch Rangkämpfe machen und man steigt dann auf in den Rängen, bekommt dann spezielle Waffen, kann sich mit spezieller Kleidung ausrüsten, die dann spezielle Eigenschaft hat, zum Beispiel, dass man durch die Farbe schneller schwimmen kann und solche Geschichten. Also, ja. Typisch Nintendo, würde ich sagen, wenn man einen Ego-Shooter kinderfreundlich aufbauen will, dann glaube ich, hat Nintendo gezeigt, wie es geht, würde ich mal sagen.
Okay.
Aber macht auch als Erwachsener richtig Spaß.
Spannend.
Nee, und nachdem es meine Kinder wissen, haben sie mir im Rahmen unseres Advent-Wichtel-Projekts diesen Tintenfisch geschenkt.
Sehr schön. Sehr gut. Dann bist du bestens ausgestattet jetzt für die Weihnachtszeit.
Perfekt. Ich habe ihn in meiner Hand und quetsche ihn.
Und bestens ausgestattet für die Episode Nummer 57. Herzlich willkommen da draußen. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch willkommen, lieber Christian.
Dankeschön.
Lieber Tintenfisch, auch du bist willkommen.
Ja, er freut sich.
Genau, heute wieder eine reguläre Episode von Christian und mir. Ich mache ganz kurz einen Abriss. Mhm. Die Standards, glaube ich, Training, Trailbook ist einmal eins, brauche ich gar nicht groß erwähnen. Da werden wir auf jeden Fall einsteigen. Wir werden heute zwei größere Blöcke haben, sage ich mal. Einmal erzählt uns nämlich der Christian etwas über seine Erfahrungen mit der Garmin Enduro 3. Mhm. Jetzt habe ich schon immer so viel von Chorus erzählt. Da ist klar, dass wir irgendwie auch zeigen müssen, wir sind nicht ein reiner Chorus-Podcast. Und Christian ist ein absoluter Garmin-Fan. Und heute werden wir ein bisschen mehr erfahren, warum und weshalb das so ist. Und was gut, was vielleicht auch nicht so gut an der Garmin Enduro 3 ist. Ich bin gespannt. Mhm. Und der zweite Block haben wir uns das Thema Höhenangst nochmal rausgepickt heute. Also wie geht man damit um? Kann man, woher kommt das Thema eigentlich? Mhm. Kann man es wegtrainieren? Kann man es wegbehandeln? Da haben wir so ein paar Informationen zusammengesucht. Du sprichst ja auch so ein Stück weit aus eigener Erfahrung, Christian. Haben wir, glaube ich, schon mal gehabt in der Episode. Und da werden wir heute ein bisschen Zeit verbringen. Ich glaube, das kann man sagen, oder?
Korrekt. Und dann kommt noch das Trailbook ist einmal eins zum Schluss.
Genau, habe ich gesagt, ja, Trainingsupdate.
Hast du schon gesagt?
Einmal, ja, genau. Jetzt haben wir es nochmal erwähnt. Doppelt hält besser, weil das ist richtig gut.
Trailbook
ist einmal eins oder zweimal zwei.
Ich bin noch nicht wach heute.
Kein Problem. Ist ja auch noch früh am Tag, ne?
Ja, eben. Es ist quasi noch gar nichts passiert heute.
Es weiß ja keiner, wann wir aufnehmen. Ne? Wir könnten jetzt ja irgendwas erzählen, dass wir, jetzt 3 Uhr morgens Wecker gestellt.
3 Uhr morgens, ja.
Alter, genau. Nur für euch da draußen. Sind wir
aufgestanden.
Ja. Nein, im Ernst, es ist abends. Es war ein langer Tag. Wir wollen ja nicht uns mit fremden Federn schmücken.
Ganz genau.
Genau, Montagabend. Ich würde sagen, bevor wir zu unserem Training kommen, vielleicht nochmal ganz kurz nochmal eine kleine Erinnerung oder Info. Wir wollen nochmal ganz kurz den Helvetia Backyard erwähnen. Das ist ein Backyard, der in Oberwilili hier in der Nähe von Zürich stattfindet. Da gibt es am 8. Februar einen Community Run. Der ist kostenlos. Man sollte sich aber anmelden, damit die Veranstalter entsprechend planen können. 12 Uhr geht's los am 8. Februar an der Waldhütte Oberwilili. Und es ist eine 6,6 Kilometer Runde mit knapp 130 Höhenmetern. Und wer mal so ein bisschen Backyard-Luft schnuppern möchte, ein Gefühl dafür kriegen will, der ist da herzlich eingeladen, mit vorbeizukommen. Da einfach nochmal als kleine Erinnerung. Und wer dann richtig Bock hat, der kann dann im Oktober 2025 am richtigen Backyard teilnehmen. Der findet nämlich genau am, schaue ich gerade, bam, 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 am, wo ist das Datum jetzt? Da, 3. Oktober. 3. Oktober 2025, da findet dann der erste offizielle Helvetia Backyard statt. Das mal als kleine Werbeveranstaltung und Info vorne weg. Christian, bist du am Community Run dabei im Februar?
Ja, ich wollte dich gerade fragen. Ich bin dabei, ja.
Perfekt. Ich bin auch schon gemeldet.
Dann sehen wir uns ja spätestens da wieder.
Und wir freuen uns auf den einen oder anderen von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern dort auch zu sehen.
Auch
und gemeinsam gemütlich zu quatschen, weil solche Backyards haben eine tolle Eigenschaft. Man kann sich mit vielen Menschen Runde zu Runde unterhalten, weil wir alle immer zur selben Zeit anfangen. Das finde ich perfekt.
Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob mir dieses Format zusagt, wie es ankommt bei mir. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Also, aber man muss es mal ausprobiert haben, ne? Und dann kann man auch, dann kann man urteilen drüber, genau. Ne? So schaut's aus.
Und in dem Rahmen von so einem Community-Rahmen, glaube ich, kann man das sehr, sehr gut machen und mal so im geschützten Rahmen herausprobieren, wie das für einen ist dann.
Absolut. Na cool. Du, komm mal zum Training. Christian, du, wie läuft's bei dir? Stichwort Strukturhut hatten wir ja letzte Episode auch. Du hattest ja deine Weiterbildung. Hast gesagt, du hast ein paar Dinge, wo du weißt, die werde ich jetzt ein bisschen anders gestalten. Mhm. Nehmen uns mal mit, was ist schon passiert, was ist noch nicht passiert, wie gehst du das gerade an?
Wie Churchill schon gesagt hat, der Plan ist nichts, Planung ist alles.
da kann man es aber ganz viel reininterpretieren.
Ja, mit diesen Worten lasse ich es dann auch. Wie war es bei dir?
jetzt will ich aber schon Bescheid wissen.
Nein, tatsächlich, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, geht es bei mir beruflich im Moment ein bisschen stressig zu, was die Möglichkeiten des Trainings etwas eingeschränkt hat. Zumal ich im Moment so das Gefühl habe, ich komme wahnsinnig unter Druck. Ich weiß nicht, ob es dir so geht oder ob es euch da draußen so geht. Aber mit dieser früh einsetzenden Dunkelheit habe ich das Gefühl, der Tag verkürzt sich derart für mich, dass ich so unter Druck komme, dass ich quasi gar keine Lust mehr habe, rauszugehen und zu trainieren. Was sich dann darin geäußert hat, dass ich vor allem sehr viel auf dem Laufband versucht habe zu trainieren und ich habe einfach festgestellt, das ist nicht so für mich und musste mich dann immer dazu zwingen, auf dem Laufband auch zu laufen. So als Beispiel möchte ich mal wann war das? Der 11. Dezember? War vor 4 Tagen. Ja. Nee, Quatsch, 14. Dezember. Vor 2 Tagen war es, am Sonntag rausgreifen. Ich habe es in Strava verkauft als Triathlon. Kreativ, wie ich bin.
Aber genau, da kann ich mich dran erinnern.
Ne? Kannst du dich erinnern an diesen dreigeteilten Triathlon, wie ich es genannt habe, Haar-Triathlon für Home-Triathlon.
Also der, jetzt gerade am Wochenende, ne? Genau.
Ja, genau. Ja. Die Wahrheit dahinter, um es mal so darzulegen, war einfach, es war ein verzweifelter Versuch, mit der Tatsache klarzukommen, dass ich einfach es nicht schaffen werde, an diesem Tag rauszugehen und draußen zu laufen, sondern ich irgendwie mein Training unterbringen musste. Und bin dann tatsächlich aufs Laufband gestiegen, nach 10 Minuten wieder runter, weil es mich so dermaßen angegurkt hat. Bin dann aufs Velo, habe eine Stunde
am Velo verbracht. Aber auch Indoor das Velo.
Alles Indoor, ja. Bin dann eine Stunde aufs Velo und habe dann ein schlechtes Gewissen gehabt und bin dann nochmal 20 Minuten aufs Laufband und dann war ich endgültig durch. Ich habe so gesehen, ich wäre noch 1 Meter auf dem Laufband hätte laufen müssen. Ich hätte es wahrscheinlich aus dem Fenster geschmissen. Also ich habe im Moment so eine furchtbare Abneigung dagegen und das führt einfach dazu, dass ich wirklich auch halt eingeschränkt bin und das Training irgendwie unterbringen muss in die Mittagspause oder dann halt, wenn es hell ist. Da bleibt dann auch nicht viel Zeit zwischen den Meetings. Man kennt das ja, da ist um 13 Uhr das nächste Meeting, um 11 Uhr das letzte Meeting und dazwischen muss man noch irgendwo trainieren. Sodass ich versucht habe jetzt trotz der Struktur oder des Strukturhuts, den ich mir aufgesetzt habe, einfach das Training so sinnvoll zu planen, jetzt mindestens mal bis Weihnachten, sodass ich dort halt auf meine gewisse Trainingsanzahl komme, die ich mindestens absolvieren möchte und alles andere erstmal hinten angestellt. Bis jetzt wieder ein ruhigeres Fahrwasser, was jetzt hoffentlich nach den Feiertagen dann auch sein wird, wieder kommt und ich wieder die Möglichkeit habe, auch draußen zu laufen und dann einfach wieder strukturierter anzugehen. Und ich es dann vielleicht auch wieder schaffe oder wir es wieder schaffen, dann am Freitag die Bergintervalle zu machen, die ja die letzten zwei, drei Wochen auch nicht stattgefunden haben, weil einfach aus Zeitgründen, weil es nicht funktioniert hat. Ja, aber das war so der, ist so der Abriss eigentlich.
Darf ich fragen? Also du hast ja trotzdem, du hast ja gesagt, du hast aber trotzdem jetzt geplant, dass du es halt dann irgendwie mit Indoor und anderen Themen machst. Was ist jetzt dein Fokus? Oder was kannst du den Leuten jetzt mitgeben? Was würdest du jetzt auch raten, vielleicht genau jetzt in der Jahreszeit zu machen? Oder was ist das Ziel, was du erreichen willst?
Mein Ziel ist jetzt sicherlich, die Fitness zu erhalten. Das heißt, jetzt nicht unbedingt auszubauen. Das, glaube ich, schaffe ich im Moment auch einfach nicht.
Aus okay, Zeitgründen. Zeitbedingt einfach.
Sondern wirklich den Level zu halten und zumindest sich mal nicht zu verschlechtern von der Form. Oder das ist so meine Strategie, die ich im Moment fahre. Was ich den Leuten raten kann, ich glaube, das muss jeder für sich so ein bisschen wissen, wo sein Fokus liegt und was die Zeit auch erlaubt. Oder also eben, wie ich gerade gesagt habe, bei mir ist jetzt die Zeit tatsächlich das Problem. Und dann vor Weihnachten, du kennst das ja mit Familie, hat man dann noch andere Dinge zu tun. Ich denke, man sollte vor allem schauen dann, wenn die Belastung so hoch ist, dass man es zumindest noch so gestalten kann, dass man halt im Rahmen sich noch bewegt und jetzt nicht Fitness abzubauen. Oder das, glaube ich, das sollte der Fokus sein in dem Augenblick.
Naja, absolut. Absolut.
Wie sieht es denn bei dir aus?
Du, bei mir, du gut. Also von der Struktur her, ich hatte, muss es gerade überlegen, wo ich jetzt wieder, wann, das muss ich gerade zurückschauen. Ich habe hier meine Daten gerade auch offen, weil sonst vergesse ich immer so viel, was ich gemacht habe. Die letzten zwei Wochen, lass mich kurz schauen. Bam, bam. Genau, ich glaube, ich bin da ja, genau. Nach der letzten Aufnahme, das war ganz spannend, das muss ich doch sagen. Also die letzten zwei Wochen waren dann auch unerwartet ein bisschen anders. Bei mir war der Punkt, ich glaube, in der letzten Aufnahme habe ich noch gesagt, dass ich jetzt vier Wochen Intensität schon hatte, mich aber noch gut fühle und überlege, noch eine fünfte Intensitätswoche zu machen. Wir hatten Montag aufgenommen und Dienstag standen dann die Intervalle an. Und ich bin, das war auch eine ganz lustige Geschichte, von meinem Arbeitsplatz aufgestanden, weil ich die in der Mittagspause machen wollte. Wir haben bei uns in der Nähe vom Büro auch eine Laufbahn, wo ich immer hingehe. Und auf dem halben Weg in die Umkleidekabine bin ich umgedreht. Da ist dann ganz viel in meinem Kopf passiert. Auf diesem Weg, den ich da gelaufen bin, habe ich so in mich reingehört, in den Körper reingehört und habe irgendwie in dem Moment tatsächlich auch so gespürt, ich bin nicht bereit für 10x4 Minuten Intervalle heute. Also ich habe das wirklich gespürt und habe dann auch gesagt, du, und dann kam aus dem Kopf mein Gedanke, naja, du hast doch schon vier intensive Wochen. Ich meine, normalerweise ist da mal eine Ruhewoche auch gut, trust the process, ne? Haben wir ja auch drüber gesprochen. Man muss nicht immer mehr machen und noch mehr draufhauen. Und dann habe ich an der Stelle, also auf dem Weg zur Umkleidekabine, entschieden, dass ich aus der geplanten Woche tatsächlich eine Ruhewoche mache. Und habe dann die Woche umgeplant. So wie du es gerade gesagt hast mit Churchill so ein bisschen. und das war auch richtig so im Nachgang, weil ich war tatsächlich platt. Und das hätte nichts gebracht.
Sag mal kurz, woran hast du es gemerkt, dass du platt bist? Also psychisch, das haben wir ja gerade gehört, psychisch war so der eine Faktor.
Ja, ich habe halt in mich reingehört. Ich habe gemerkt, so Beine schwer, ein bisschen müde, ein bisschen träge. Ist schwer zu sagen, du hast es irgendwie gespürt, so das Gesamtbild war irgendwie so da.
Und Stichwort Herzfrequenzvariabilität.
Die war okay. Da passiert nichts. Also die geht bei mir in den Keller, wenn ich super gestresst bin oder wenn ich krank werde. Aber jetzt nicht unbedingt nach einer harten Trainingswoche habe ich jetzt nicht einen super schlechten HRV, normalerweise. Nö, da habe ich jetzt nichts gemerkt. Das war alles okay. Nö, es war so ein Gesamtgefühl, so einfach, was einfach gesagt hat, so ist jetzt gut. Und dann habe ich umgeplant und dann habe ich die Woche ein bisschen lockerer gemacht eben. Ruhewochen sind dann bei mir, um da mal ein paar Stats zu sagen, habe ich trotzdem 80 Kilometer auf dem Fahrrad gemacht dann. Also ich habe viel Rolle gemacht dann auch, um meine Beinmuskulatur ein bisschen zu entlasten. Da habe ich dann, bin ich eben auch abends dann, weil ich mittags nicht dazu kam, bin ich abends nach, ich glaube 10 Uhr oder halb 10 Uhr abends, nachdem gegessen und mit den Kindern gelernt gemeinsam, bin ich dann auf die Rolle gegangen und bin dann 1,5 Stunden auf der Rolle gefahren. Tatsächlich. Das sind dann genauso die Zeiten, da bleibt nichts anderes übrig. Das habe ich gemacht, weil ich meine Beine eben gemerkt habe, dass sie schon ein bisschen müde waren. Und ich sagte, läufst du heute mal nicht, jetzt machst du heute Rolle. Aber ja, schön in Zone 2. Tempo ganz entspannt. Am nächsten Tag habe ich dann 40 Minuten Lauf gemacht, einen Stundenlauf gemacht. Auch so in der Zone 2. Dann mache ich in meinen Ruhewochen einen Tag, wo ich intensiv fahre. Und da habe ich dann 12 Minuten Intervalle auf dem Fahrrad gemacht, weil ich das auch nicht tagsüber konnte. Und im Dunkeln gibt es jetzt keinen Berg, den ich laufen kann. Und ich wollte eigentlich so eine Bergintervallbelastung. Und dann habe ich die quasi auf dem Fahrrad simuliert. Da habe ich dann quasi so ein Alternativprogramm gesucht. Die habe ich dann auch abends irgendwie um 10 oder sowas gemacht. Habe dann aber auch nach der dritten 3 Wiederholungen habe ich gemacht. Und in der vierten war nach 3 Minuten oder sowas auch Feierabend. Da habe ich gesagt, eigentlich müsste ich jetzt noch 2x12 Minuten fahren. Ich konnte es nicht mehr. Da war dann irgendwie der Ofen auf und dann bin ich noch locker ausgefahren und dann war es auch gut. War ich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Dann noch ein Recovery-Läufchen und am Wochenende noch mal ein bisschen aufs Fahrrad gesessen. Also da bin ich viel Fahrrad gefahren, um mich zu entlasten und 20 Kilometer gelaufen. Und dann jetzt die Woche war auch geprägt von Rumschiebereien, aber ich habe meine Key-Einheiten trotzdem durchziehen können. Also ich habe Hill-Sprints gemacht, also so 20 Sekunden All-Out-Sprints, einen sehr steilen Berg, um einfach da so die Bewegungsmuskulatur zu aktivieren. Yeah. Und 10x4 Minuten Intervalle. Ich habe jetzt meine Intervalle von 8x4 auf 10x4 gesteigert. Immer auf Threshold-Tempo und dann nochmal ein Endurance-Run und dann waren wir das Wochenende in Köln, da musste ich dann ein bisschen justieren, weil wir da mit Freunden unterwegs waren. Ich war im Fußballstadion, im Rheinenergiestadion. mein Verein, der 1. FC Nürnberg, hat ja in Köln gespielt und ich habe einen sehr guten Freund in Köln. Liebe Grüße an den Cäsar. Und der kam auf die glorreiche Idee, lasst uns Familien-Reunion machen in Köln und wir zwei gehen dann am Sonntag ins Stadion. Ja, nach 20 Minuten habe ich sehr bereut. Da lagen wir, glaube ich, schon 3-0 zurück. Und ich habe gedacht, mein Gott, das gibt eine Packung. Aber am Ende war es dann nicht ganz so schlimm. War zwar trotzdem 3-1 verloren, aber naja, bin ich ja gewohnt als Nürnberg-Fan. Von daher, ich bin ich kann leiden.
Leid geprüft.
Ja, aber da sind natürlich die Läufe ein bisschen kürzer ausgefallen.
Ich war einmal tatsächlich in meinem Leben in einem Fußballspiel, ein einziges Mal. Und das war FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg.
Ach, cool, okay.
Ja, erinnere ich mich noch gut dran. Es war bitterkalt und dann habe ich mir geschworen, ich gehe nie wieder in ein Fußballstadion, weil ich so gefroren habe.
Nein, das ist schon eine faszinierende Stimmung. Also wirklich, das ist, ich habe es jetzt wieder gemerkt, müsste man eigentlich öfter machen. Es ist schon echt ein Highlight, muss ich sagen.
Okay.
Aber von daher war Training eben ein bisschen eingeschränkter, aber bei mir ist ganz klar der Fokus jetzt wieder nach dieser einen Ruhewoche, die war richtig, nach 4 Wochen die zu machen, hat mir gut getan. Jetzt habe ich wieder 2-3 harte Intervallsessions, also Hill-Sprints oder Bahnintervalle oder Bergintervalle und so plane ich jetzt auch die Woche wieder durch. Ich habe zweimal mittags jetzt ein bisschen Programm, dann triffst du den Kollegen nochmal, dann triffst du da noch einmal jemanden zu einem Abschlusslauf, musst da ein bisschen justieren, aber wie gesagt, ein Plan ist dafür da, um angepasst zu werden. Aber absolut, mein höheres Ziel ist eben jetzt genau am Tempo zu arbeiten, Threshold Pace, also so das unspezifische Training zu machen, weil das brauche ich im Ultra dann eigentlich gar nicht so. Aber jetzt ist die Chance, hier Akzente zu setzen, besser zu werden, die Schwellwerte nach oben zu setzen, die Tempohärte zu bekommen, so dass ich dann Anfang des Jahres dann anfangen kann, so auf den fränkischen Schweiz-Ultra dann eben in die wettkampfspezifischen Trainings überzugehen. Das heißt dann vermehrt wieder viel, viel, viel längere Einheiten, Trailrunning-Einheiten. Jetzt ist Fokus Speed, Lauftechnik. Ich mache viel Lauf ABC, das habe ich ja erwähnt. Ich mache mindestens 2 bis 3 Mal die Woche Krafttraining, wirklich für Beine und Beinmuskulatur, für den Bewegungsapparat und versuche da einfach eine gute Grundlage für die nächste Saison zu schaffen. Das ist, glaube ich, genau jetzt der Zeitpunkt. Das ist mein Fokus.
Wie sehen die Feiertage bei dir aus? Nächste Woche ist es ja schon soweit, respektive in 5 Tagen.
Ganz ehrlich, nichts Spezielles.
Podcast hört.
Wir sind schön zu Hause, werden uns zu Hause eine gute Zeit machen mit der Familie. Wenn das Wetter schön ist, werde ich die Skier einpacken und mit meiner Tochter zum Skifahren fahren. Eine meiner Töchter möchte Skifahren, die zweite möchte nicht fahren und meine Frau fährt sowieso kein Ski. Das heißt, das ist eine Sache mit uns zwischen uns zweien.
Ja.
Vielleicht ein gutes Buch lesen. Ansonsten habe ich nicht mehr viel Urlaub.
Aber weiter, das heißt, trainieren, ne?
Sowieso. Also da, mein Trainingsplan geht durch. Also das höre ich nicht auf, deswegen.
Genau.
Und das ist auch nicht das Problem, ganz ehrlich. So einen Lauf mal im Tag reinzuquetschen, ist immer machbar. Also, weil wir sitzen nicht 24 Stunden alle aufeinander. Und da ich ja keine langen Einheiten mache, bin ich ja maximal mal 1,5 Stunden weg, wenn überhaupt. Das ist super. Kannst du super organisieren jetzt. Bei dir? Wie sieht es bei dir aus?
Sehr gut. Ja, ähnlich. Wir werden auch zu Hause bleiben. Ich stehe in einer ähnlichen Situation mit dem Skifahren wie du. Ich bin sehr interessiert, was Skifahren angeht und mein jüngerer Sohn ebenso. Mein älterer eher weniger. Meine Frau auch eher weniger, aber wir versuchen das irgendwie unterzubringen. Wir versuchen noch gerade das Langlaufen für uns zu entdecken. Das werden wir wohl jetzt demnächst mal ausprobieren zusammen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das noch gut funktionieren wird. Aber sonst auch eben eher ruhig Weihnachten. Ich habe ja, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, gell, dass ich noch einen Startplatz ergattert für den Neujahrsmarathon.
Nö, aber ich habe mir schon gedacht, dass du da läufst, aber ich wusste gar nicht, dass du noch gar keinen hast.
Das war noch gar nicht so sicher, weil als ich dann versucht habe, einen Startplatz zu bekommen, habe ich tatsächlich, war schon ausverkauft, zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte des Neujahrsmarathons ist er ausverkauft, und zwar über alle Disziplinen hinweg. Aber dank Doron habe ich trotzdem noch einen Startplatz bekommen. Ich war total überrascht und freue mich jetzt auch am 31.12., 12 Uhr nachts dann zu starten, wieder für meinen zweiten Neujahrsmarathon.
Na cool.
Das wäre so der nächste größere Lauf, den ich jetzt vor mir habe.
Also, und einfach dabei zu sein, oder hast du ein Ziel? Sagst du, ich würde schon gern schneller sein als letztes Jahr, oder sagst du, nee, das war einfach die Atmosphäre und einfach ohne Umknicken ins Ziel kommen? Oder da war was, oder? Letztes Jahr.
Ja, da war was. Definitiv. Das ist ganz klar. Das steht natürlich im Vordergrund, ins Ziel zu kommen, möglichst unverletzt, möglichst ohne umzuknicken.
Wollte gerade sagen, hey, was?
Freudscher Versprecher, auf Gottes Willen.
Oh, pass auf, wenn es jetzt schief geht, bin ich schuld.
Oh je. Nein, ich gebe dir ja nicht die Schuld. Aber der Lauf ist natürlich prädestiniert dafür. In der Nacht, du bist müde, du hast nicht ganz so einfaches Terrain. Es ist nicht nur Teer, sondern es ist Naturweg mit teilweise Steinen, die eben schon dazu führen können, dass du umknickst. Insofern muss man da aufpassen. Das ist mal so das erste Ziel. Und alles, was darüber hinausgeht, bin ich natürlich happy, klar. Aber ich erwarte jetzt von einem Marathon, den ich um 12 Uhr nachts starte, keine Wunder, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, da müsste man sich vielleicht auch spezifisch darauf vorbereiten. Weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt gar nicht wie, müsste ich mir überlegen.
Klar. Also wenn man es will, dann kann man sich extrem spezifisch auf einen Marathon vorbereiten. Klar. Ja. Ich glaube, da findest du sogar noch viel, viel, viel mehr Trainingspläne ready in Excel als für Ultras, weil ein Marathon.
Ach, für Marathon, ja. Aber ich denke jetzt so mitten in der Nacht, weißt du, weil das ist
sind
schon einmal spezielle
Herausforderungen. Ich dachte, du meinst jetzt die Distanz.
Nein, für die Distanz, klar.
Oh, ja. Ist cool, spannend.
Aber ja.
Wer läuft noch mit?
Doron sicherlich.
Ja, da gehe ich von aus, ja.
Wer noch? Könnte ich dir jetzt gar nicht so sagen, aber ich glaube eine ganze Menge. Also wenn er ausverkauft ist, glaube ich, besteht die Chance gut, dass man viele Leute dort
trifft. Den einen oder anderen kennt, ja. Schön.
Ja, ich gehe davon aus. Mega.
Coole Sache.
Ja.
Und jetzt, wir haben ja immer so ein bisschen Road to Eiger auch angetriggert, aber da gibt es wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel. Das müssen wir dann in den nächsten Episoden mal aufnehmen.
Also nicht spezifisch jetzt für den Eiger, ja.
Für jetzt gerade. Und für den Lektion? Ja. Weil der ist ja näher, ne? Der ist ja im März.
Christian. Der ist im März, ja. Tatsächlich wird es da jetzt auch nach den Feiertagen vorwärts gehen. Wir haben da schon ein paar Läufe so im Bekanntenkreis vereinbart, die wir dann dort machen werden, einfach um die Strecke auch nochmal abzulaufen.
Mit anderen Kollegen, die auch mitlaufen, oder was?
Mit anderen Kollegen. Ich meine, der Lake Zürich wird ja fast noch mehr so zum Bekanntentreffen als jeder andere Lauf, weil das egal, so. Wen ich in der letzten Zeit getroffen habe von meinen Bekannten, die laufen da mit. Also es wird noch sehr spannend werden, glaube ich. Mhm. Von daher, nach den Feiertagen geht es da sicherlich los. Ja. Aber cool. Da ist natürlich auch einiges zu tun, klar. Ja, der ist im März, steht im März an und ist nicht zu unterschätzen, wie wir ja wissen vom letzten Jahr.
Genau, aber gutes Wetter ist ja dieses Jahr, von daher wird es ja total easy.
Ja, strahlender Sonnenschein, 20 Grad, ich weiß.
Sonnencreme genau. Einpacken. Ich würde eher viel zu trinken mitnehmen, weil...
Bei der Hitze.
Du schwitzt wie Sau. Schön wär's. Ich würde mir gern so einen bombenschönen Tag haben an dem Lauf.
Ich nehme dieses Mal allerdings die Stöcke mit. Das mit Sicherheit.
Ja, klar, warum nicht? Warum nicht? Ja, cool. Da reden wir dann sicherlich noch die letzten genau, Episoden. Das auch umso noch. Näher das Ding rückt, umso größer die Sorgenfalten auf deiner Stirn stehen, umso mehr würden wir darüber sprechen
in den Episoden. Bin jetzt schon nervös.
Herrgott. Jetzt noch nicht. Sicher?
Ach, naja, ja, klar. Also
eher positiv aufgeregt, oder? Meinst du?
Positiv aufgeregt,
ja. So dieses, hey Mensch, irgendwie doch cool wieder und dann, wie ist das mit dem und wie ist das mit dem und das möchte ich ein bisschen anders machen, das nicht dieses Mal und, ja, und dann stellt man sich schon vor, wie man im Zielsprint noch die Festhalle stürmt oder da hat man doch oft so positive Emotionen. Also ich habe das oft, doch, du wirst lachen, also du lachst jetzt, ich habe jetzt solche wirklich? Gedanken, wenn ich an den Eiger 250 denke. Dieses, da war viel, viel, viel Leid. Das Schöne ist, man vergisst Leid ganz schnell und erinnert sich nur noch an die guten Sachen, so geht es mir zumindest. Und ich stelle mir jetzt gerade so diese Momente vor, wie ich da über diese Rampe runter ins Ziel laufe und das sind die ganzen 100 Kilometer Starter noch, weil die noch nicht gestartet sind, sondern weil ich diesmal nämlich schneller bin. Und frisch aussehend noch mit einem Spurt über diese Ziellinie und dann diese Glocke, Leute. Okay. Das sind so Momente, die mich gerade so motivieren. So dieses, deswegen, weil du gerade gelacht hast, ich meine das ernst. Ja, also ich habe solche Gedanken.
Vielleicht ist das, also ist ganz sicher sogar keine schlechte Strategie, so ranzugehen und sich sowas zu visualisieren. Ich meine, das ist ja eine der Techniken, tatsächlich sich solche positiven Dinge zu visualisieren, oder? Um mentale Stärke aufzubauen. Ja, wahrscheinlich wird es auch bei mir so sein, dass, oder wenn ich jetzt letztes Jahr denke an den Lake Zürich, natürlich den Zieleinlauf werde ich nie vergessen. Der war von vorne bis hinten einfach positiv, oder? Die letzten 5 Kilometer waren einfach, wie aus dem Bilderbuch, wenn man so alles zusammennimmt, oder? Von daher wird's wahrscheinlich schon auch so sein, ja. Aber klar, nervös in der Hinsicht, dass man sagt, man weiß nie, wie so ein Lauf tatsächlich laufen wird. Also das hängt ja von so vielen Faktoren ab, die an diesem Tag just auch zusammenspielen müssen, oder? Wie geht's dir an diesem Tag? Wie geht's dir gesundheitlich? Wie geht's dir psychisch? Wie viel Zeit hattest du zu trainieren? Der Lake Zürich oder der Lauf selbst dann, der ist ja im Prinzip nur noch die Erfüllung all dessen, was du vorher gemacht hast.
Plus
Unabdingbarkeiten, die noch dazu kommen.
Naja, ja, spannend. Gut, schließen wir das Training ab, oder? Würde ich sagen, Trainingsstatus.
Ja.
Sehr gut. Und
gehen wir über zu
deinem Produkttest.
Nächster Punkt, Enduro.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Ich auch. die Enduro. Ist eine tolle Uhr.
Also kein Motorrad. Gibt es auch ein Enduro-Motorrad?
Ist kein Motorrad, genau. Nein, tatsächlich hat Garmin ja dieses Jahr wieder mal nachgelegt mit Uhren-Neuerscheinungen. Also unter anderem, es gibt ja viele Produkte von Garmin das ganze Jahr über, aber was sie erneuert haben dieses Jahr, war die gesamte Phoenix-Line und die Enduro unter anderem. Was weggefallen ist, ist die Epix. Die ist tatsächlich als eigenständige Marke weggefallen und stattdessen in die Phoenix aufgegangen. Und das war eigentlich so der Grund für mich, mal etwas über den Tellerrand zu schauen, denn ich hatte die letzten Jahre eigentlich bisher immer Phoenix-Uhren. Ich habe mit der Phoenix 5 angefangen, Phoenix 5, Phoenix 6, Phoenix 7 schlussendlich, Phoenix 7 sogar in zwei Versionen. Einmal die kleinere Version und dann die größere Version tatsächlich mit dem größeren Display, wo ich mir dachte, man könne sich dort einfach auch besser orientieren. Mir geht es hier vor allem auch um die Karten, die Navigation mit der Uhr. Und als dieses Jahr dann die Phoenix 8 angekündigt wurde, war für mich eigentlich zunächst mal klar, es wird die Phoenix 8 werden. Warum ich jetzt jedes Jahr eine neue Uhr haben muss, ist eine andere Frage. Aber ich bin eben Technikfreak. Für mich ist das auch so ein bisschen dazu, für mich gehört es auch so ein bisschen mit dazu, diese Uhren auszutesten und zu schauen, was sich denn da verändert. Ich muss auch dazu sagen, ich werde von Garmin in keinster Weise, oder wir werden von Garmin in keinster Weise gesponsert, genauso wie von Coros. Das ist alles meine eigene Meinung und ich kaufe diese Uhren auch selbst. Ich verkaufe sie dann aber auch wieder. Also das ist immer so ein gewisser Betrag, den ich da drauf zahle. Einfach um dort die neueste Version zu haben. Und demzufolge habe ich mich dann natürlich auch zunächst mal für die Phoenix 8 interessiert, habe mir so angeschaut, was es so Neues gibt. Und dann habe ich festgestellt, so die großen Neuerungen der Phoenix 8 sind eigentlich das AMOLED-Display, was grundsätzlich mal dazu führt, dass die Batterielaufzeit in den Keller geht, wenn man sich für diese Version entscheidet. Und die Garmin 8 hat noch so neue Sachen bekommen, wie eben Voice-Steuerung oder ein Lautsprecher oder Tauchfunktion, was dann bedingt, dass die Bedienbuttons induktiv funktionieren auf der Seite. Das heißt, man kann diese Buttons auch tatsächlich unter Wasser bedienen und man kann mit der Phoenix 8 tauchen. Zwar nicht in beliebige Tiefen, ich glaube, so Recreational Diving ist möglich, bis 30 Meter, weiß ich jetzt aber nicht genau, also da bin jetzt kein Phoenix 8 Experte. Aber so, das waren mal so grundsätzlich die Neuerungen der Phoenix 8 und damit war eigentlich für mich irgendwie so die Frage, muss denn die neue Version sein? Ich will mir jetzt nicht für die AMOLED-Version entscheiden, sondern wahrscheinlich eher für die MIPS-Version, allein aus Batterielaufzeitgründen. Und die Tauchfunktion macht es jetzt für mich nicht wett und Sportuhr muss ich jetzt auch nicht mit Voice bedienen müssen. Ganz ehrlich, das ist für mich zweitrangig. Das gehört so in das Smartwatch rein. Und dann kam die Enduro 3 auf den Markt. Ziemlich zeitgleich, wenn vielleicht so ein bisschen kurz danach. Und erstaunlicherweise konnte die oder kann die alles, was die Phoenix 8 auch kann. Aber sie hält einfach etwas länger durch als die Phoenix 8, denn sie ist etwas dicker, hat einen etwas größeren Akku und ist dadurch wahrscheinlich eher für mich sogar die bessere Uhr im Bereich des Endurance-Sports, deswegen auch wahrscheinlich der Name Enduro.
Könnte man meinen.
Könnte damit zusammenhängen. Und dann habe ich mir die näher angeschaut und ich muss sagen, ich war total begeistert eigentlich vom ersten Augenblick an von dieser Uhr. Denn der Funktionsumfang ist eigentlich der gleiche wie bei der Phoenix. Wenn man mal davon absieht, dass die Enduro 3 halt nur in einer Version erhältlich ist, währenddessen die Phoenix 8 in keine Ahnung wie viele Variationen erhältlich ist. Ich habe mal so herausgesucht, in wie viel Kombinationen, die es überhaupt gibt. Also da gibt es ja die Phoenix 8, dann gibt es die Phoenix 8 Solar, dann gibt es die Phoenix 8, wie nennt sich die E, glaube ich. Und dann noch in verschiedenen Displaygrößen, mit Solar und ohne. Also irgendwie ist das auch ein riesen Konglomerat von Uhren. Und die Enduro 3 ist einfach die Enduro 3, Punkt. Und dann habe ich mir so die technischen Daten angeschaut von der Enduro 3 und dann war ich eigentlich relativ begeistert, was die ganze Laufzeit anging. Und dann, als ich mich dann näher damit auseinandergesetzt habe, was mir eigentlich wichtig ist bei so einer Uhr, war eigentlich genau das der springende Punkt. Die Uhr soll möglichst lange halten. Also ich möchte sie möglichst lange nicht aufladen müssen. Ich möchte möglichst lange mit ihr unterwegs sein können. Um da mal ein paar Facts zu nennen bei der Enduro 3, wir sind hier bei einer Laufzeit von 36 Tagen bei normalem Gebrauch. Das heißt also, wenn ich die Uhr jeden Tag trage und ich trage meine Uhr ja wirklich 24 Stunden, ich trage sie auch zum Schlafen, komme ich gleich noch dazu, dann hält die Uhr, so sagt Garmin, 36 Tage durch. In Tat und Wahrheit mit täglichem Training komme ich so ungefähr auf 30 Tage Laufzeit, wobei ich da wirklich absolut glücklich bin und zufrieden bin. Garmin sagt, im Smartwatch-Modus ist die Uhr oder hält die Uhr 90 Tage mit Solar durch, also wenn sie mit Solar noch aufgeladen werden kann. Dazu muss man natürlich die Möglichkeit haben, sich aufzuladen können über Solar, sprich sie muss exponiert sein, sie muss der Sonne gegenüber exponiert sein. Man muss also, ich denke, Garmin spricht davon, eine Stunde pro Tag mit der Uhr mindestens draußen sein. Ungefähr so, dass man diesen Effekt dann auch spürt, dass also die Laufzeit etwas sich verlängert. Dann gibt es auch den Energiesparmodus bei der Enduro und die Zahl, die ist schon fast irre, wenn man die so hört. Denn dann soll die Uhr nämlich 92 Tage durchhalten bei normalem Gebrauch und mit Solar sogar unbegrenzt. Finde ich noch eine relativ gewagte Aussage, unbegrenzt mit Solar. Müsste ich mal testen tatsächlich. Im GPS-Modus soll sie 120 Stunden bei normalem Gebrauch durchhalten, 320 Stunden mit Solar.
Darf ich kurz fragen, was für ein GPS-Modus? Da gibt es ja auch verschiedene inzwischen. Unterscheidet Garmin da? Oder?
Genau, also nur mit den
Standard-GPS zum Beispiel.
Standard-GPS-Modus, genau. Und dann gibt es noch den Modus mit allen Satellitensystemen. Ja. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, also GLONASS unterstützen sie, dann ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die verschiedenen Systeme heißen.
Galileo, Baidu, QZSS, GPS wahrscheinlich.
Ja, ich denke, also Garmin unterstützt ja da, glaube ich, so ziemlich alles. GLONASS ja, weiß
ich. Ich gehe von aus, dass die
Galileo identisch auch sind. Genau. Und mit allen Satellitensystemen, also wo die Uhr dann auch smart umschaltet zwischen den Satellitensystemen, gehen sie aus von 80 Stunden bei normalem Gebrauch und 144 Stunden mit Solar. Einfach der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, Modus mit allen Satellitensystemen und Musik, sagt Garmin 22 Stunden mit Gebrauch. Wir hatten ja vor kurzem die Anfrage eines Hörers zum Thema Musik. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das für einige auch noch ganz interessant sein könnte. Ja, und da gibt es noch den sogenannten GPS-Expeditionsmodus, wo Garmin sagt 77 Tage bei normalem Gebrauch und unbegrenzt mit Solar. Also es sind Zahlen, die jetzt natürlich von Garmin kommen. In der Praxis sieht es etwas anders aus. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ca. 30 Tage hält die Uhr durch bei mir im normalen Gebrauch. Mit allen Systemen, muss ich allerdings aussagen. Also ich habe wirklich alles aktiviert. Was ich deaktiviert habe bei der Uhr, sind so Gimmicks wie zum Beispiel irgendwelche Hinweistöne oder Vibrationen, wenn ich Knöpfe drücke oder solche Geschichten. Das habe ich eigentlich aus. Oder auch die Gestensteuerung, dass du, wenn du die Uhr anhebst, dass dann das Display angeht, das ist aus bei mir. So, von den Zeiten her eigentlich ganz interessant. Und das war so für mich eben der Punkt, dann zu sagen, okay, dann kaufe ich mir die Enduro 3. Die Enduro 3, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, hat einen etwas größeren Akku als die Fenix 8. Dadurch ist sie etwas größer und Garmin hat nun etwas tun müssen, damit die Uhr wahrscheinlich auch bequem zu tragen ist. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben die Rückseite von der Enduro, die bisher auch aus Stahl oder Titan war, bei der Fenix 8 ist sie, glaube ich, Titan, die Rückseite, ersetzt durch Kunststoff. Das heißt, die Enduro 3 ist eigentlich fast vollständig jetzt Kunststoff, bis auf die Lünette, die Titan ist tatsächlich. Und ist aber dadurch etwas leichter geworden. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Uhr deutlich angenehmer zu tragen ist als die Fenix 7, die ich jetzt direkt dagegen beurteilen kann, weil ich sie selber hatte einfach. Mhm. Was natürlich für mich insbesondere auch interessant ist, weil, wie ich gerade vorhin schon erwähnt habe, ich die Uhr ja auch in der Nacht trage. Weil so gewisse Messdaten von der Uhr nur in der Nacht genommen werden können. Dazu gehört eben die Herzfrequenzvariabilität und die Schlafdaten. Mhm. Und jetzt höre ich natürlich schon die Stimmen da draußen, die sagen, ja, aber ich lasse mir doch von meiner Uhr nicht sagen, wie ich geschlafen habe. Stimmt. Ich lasse mir von meiner Uhr auch nicht sagen, wie ich geschlafen habe, aber ich habe damit einen Indikator zumindest, der mir eine gewisse Tendenz vorgibt, wie mein Schlaf denn aussieht. Und das ist für mich jetzt spannend. Also nicht die absolute Zahl, sondern eher die Tendenz, die da entsteht.
Gibt es diese Stimmen, ja? Echt? Also ich finde das völlig, ja. Also klar, ich spüre ja, ob ich jetzt gut geschlafen habe oder nicht, aber ja. Ich finde es immer spannend, auch nochmal so objektive Daten zu sehen, um so ein Gefühl zu kriegen, wie viel habe ich jetzt wirklich geschlafen, wie oft bin ich wirklich aufgewacht, was ist die HRV? Ja. Weil das im Zusammenspiel mit dem, wie du dich fühlst, eigentlich die richtigen Schlüsse geben können. Ich finde gerade die Informationen schon spannend. Deswegen, ich trage meine Uhr auch immer nachts, genau wegen den Sachen.
Ja, ich glaube, man muss differenzieren. Also erstens mal muss man natürlich so ein bisschen auch einordnen können, was denn diese Schlafdaten bedeuten, oder? Die Uhr kann ja jetzt nicht wirklich messen, wie gut du schläfst. Es gibt ja, da gibt es ja keine Elektroden, die da jetzt irgendwie angeschlossen sind, die dann sagen, deine Gehirnfunktionen sind so oder so in der Nacht. Sondern was die Uhr machen kann, ist, sie hat Bewegungssensoren und sie hat, sie misst deine Herzfrequenzvariabilität und den Puls. Und anhand dieser Daten kann sie sagen, aha, jetzt bist du eher in der Tiefschlafphase, jetzt bist du in der REM-Phase, jetzt bist du aufgestanden. Ich habe zum Beispiel ganz oft den Fall, man kennt es ja, man wird älter, dann, wenn man älter wird, gibt es ja auch dann die Zeiten, wo man dann in der Nacht wach liegt, einfach im Bett und versucht verzweifelt einzuschlafen, man aber ruhig da liegt tatsächlich und die Uhr denkt dann halt, man schläft, was de facto aber falsch ist, man ist ja wach, zumindest in so einem halben Dämmerungszustand. Also ich glaube, man muss schon so ein bisschen auch differenzieren, was kann die Uhr tatsächlich messen. Aber so insgesamt, und da gebe ich dir jetzt recht, ist es natürlich schon spannend zu sehen, was die Uhr denn feststellt. Und in vielen Fällen liegt sie dann ja auch richtig. Also wenn sie sagt, ich habe mich bewegt, dann ist es ja meistens schon so, dass ich irgendeine Bewegung ausgeführt habe. Wenn sie sagt, ich bin aufgestanden, dann kann sie das ja wahrscheinlich in einem gewissen Rahmen messen, oder? Und natürlich weiß man es, oder man kann sich zumindest so ein bisschen daran erinnern, wie die Nacht denn für einen war, aber das dann auch de facto aufgezeichnet zu sehen, da bin ich vollkommen bei dir, ist mega spannend für mich und gibt mir auch so einen Hinweis darauf einfach, wie es denn so im Gesamtsystem aussieht, oder, meines Körpers. Mhm. Aber ja, die Stimmen gibt es tatsächlich, hatte ich erst vor 2 Wochen auf meiner Fortbildung viele Diskussionen über diese Thematik. Erstaunlicherweise waren da einige dabei oder viele dabei sogar, die sagten, ja, ich mag das gar nicht, die Uhr in der Nacht zu tragen, weil meine Uhr sagt mir nicht, wie ich geschlafen habe.
Mhm. Ah, spannend,
Da gibt es ja auch so gute Memes mittlerweile, wenn man da auf Instagram schaut. Meine Frau hat mir vor kurzem da eins geschickt, ne, wo eine junge Frau dann gefragt wurde, und wie geht's dir heute? Und dann sagt sie, Moment, ich muss erst meine Garmin fragen. Ah, meine Garmin sagt, mir geht's gut. Ja, und wie hast du geschlafen heute Nacht? Ah, Moment, muss ich erst meine Garmin fragen. Und so.
Aber eben. Okay, ja, das ist natürlich etwas überspitzt dann, ja. Aber ich weiß, worauf es rausgeht. Ja, okay.
Ja, absolut. Mhm. Genau. Insgesamt eben war das Paket für die Enduro, um das jetzt noch ein bisschen abzurunden, für mich stimmiger für den Einsatzzweck, für den ich die Uhr brauche, nämlich Endurance-Sport, wo ich mir nicht große Gedanken drüber mache, ob ich die Uhr aufladen muss oder nicht, sondern ich gehe davon aus, sie ist da. Also ich glaube, die Enduro 3 ist auch die erste Uhr, wo ich mir jetzt keine Gedanken machen muss, wenn ich mal übers Wochenende wegfahre, ob ich ein Ladekabel mitnehme für die Garmin. Ich mache es einfach nicht. Ich habe es mit dabei. Ich habe mich erst letzte Woche Freitag dabei ertappt, wie ich auf die Uhr geschaut habe und gesehen, nur noch 3 Tage Laufzeit. Ach, 3 Tage Laufzeit, nur noch. Und es hat aber dann, also da macht man sich einfach keine Gedanken mehr drüber. Man kontrolliert das nicht mehr. Ne?
Seitdem ich Chorus-Nutzer bin, geht mir das eben genauso. Geht's deswegen bin ich ja zu Chorus ähnlich? Gegangen.
Ja.
Ich habe gerade die Daten auch angeschaut, die du erwähnt hast. Das geht zum 1-2 Stunden Unterschied zum Teil, was die Vertex angeht.
Ja. Ja.
Das ist genau das Thema.
Ja, ich meine, die kochen natürlich alle nur mit Wasser. Also die Technologie, die verbaut ist, ist ja mehr oder weniger State of the Art. Das gehe ich auch davon aus bei Uhren in dieser Preisklasse. Die Enduro-Reihe, das habe ich ja noch nicht erwähnt.
Ja, genau. Was kostet die denn?
Kostet an die 900 Franken. Ist dadurch aber um einiges günstiger als die Phoenix 8. Also die Phoenix 8, da sind wir ja mittlerweile bei über 1000 Franken.
Aber 900 oben oder knapp über 900? Oder ist es knapp an den 1000?
Nein, ich denke, man kann es schon deutlich unter 900 Franken finden, okay. Die Enduro 3. Ich weiß gar nicht, was so der straßenübliche Preis im Moment ist.
Können wir kurz mal. Vom Laster gefallen.
Ja, vom Laster gefallen. Können wir mal schauen. Nein, ich denke, die Enduro 3 hier jetzt zum Beispiel beim Intersport kann man sie bekommen für 854 Franken. Also so in der Preisspanne. Glaube ich, kann man sie gut bekommen mittlerweile. Bei der Phoenix 8 bist du da schon in einer anderen Preisklasse. Die fängt zwar auch irgendwo bei 770 an für die kleine Version, aber die hat halt dann irgendwie eine Woche Laufzeit in dem Dreh. Die große mit Sapphire und Solar, da bist du dann bald deutlich bei 1200, 1300 Franken.
That's crazy.
Und DC Rainmaker, also wer übrigens dann genauen Testbericht lesen will über die Enduro 3, der ist natürlich bei DC Rainmaker wieder bestens aufgehoben und der hat da ein sehr provokatives Video veröffentlicht, wo er eben sagt, ja, die Enduro 3 ist wahrscheinlich sogar die bessere oder vernünftigere Phoenix, so wie es er betitelt hat, oder?
Ja, spannend.
Was noch wichtig ist mit der Phoenix 8 und der Phoenix und der Enduro 3 hat Garmin einen Schritt nach vorne gemacht, was die Bedienphilosophie der Uhr angeht. Und das war wirklich ein Wahnsinnsschritt nach vorne. Also wer die Uhren vorher kannte und auch weiß, wie das oder wusste, wie das funktionierte mit den Aktivitäten und alles, es wurde komplett geändert und wirklich zum Positiven.
Also ja, sehr gut. Deswegen bin ich ja weg von Garmin. Ich fand es so kompliziert. Ich hatte da eine Phoenix 5 war mal so mein.
Ja,
damaliges Topmodell. Aber
ja, das hat sich auch bis zur Phoenix 8 so gehalten und erst jetzt haben sie so ein Major Overhaul, wie man sagt, von der Display-Oberfläche eigentlich gemacht oder von der Bedienphilosophie. Es ist alles sehr viel einfacher geworden, finde ich. Zum Beispiel, ich habe ja gerade vorhin erzählt wie will ich es nennen, den verhunzten Training von Sonntag,
das Triathlon,
genau. Dort zum Beispiel war es mir möglich, die Sportarten während der Aktivität umzuschalten. Etwas, was ich vorher nicht kannte von Garmin. Entweder habe ich es vorher nicht gefunden oder es war vorher einfach nicht da. Ich tippe auf Letzteres. Und jetzt ist es einfach da. Also intuitiv, wenn ich den Knopf drücke, dann sehe ich diese die Funktion des Umschaltens der Sportart. Mit ein paar Einschränkungen zum Beispiel, denn so ganz haben sie es dann auch wieder nicht hinbekommen. Also da gibt es nämlich auch ein Negativbeispiel, wenn du mit der Garmin navigierst, was ja aber eines der Hauptdinge ist, die man damit macht bei Ultras, oder? Navigieren mit der Karte, dann habe ich. Und ich weiß, es gibt die Funktion, denn durch Zufall habe ich sie mal gefunden, aber ich finde sie eben jetzt nicht mehr, wie ich diese Navigation unterbreche. Also sprich, wenn ich einmal in der Aktivität bin und die Navigation gestartet habe, es gibt irgendeine Möglichkeit, da auf einen Punkt zu kommen, der heißt Navigation stoppen, nur der ist nicht dort, wo man ihn erwarten würde. Und ich finde ihn auch nicht. Also ich habe schon die Bedienungsanleitung.
Ja, genau.
Gestoppt wird im Ziel. Das ist so die Philosophie vom Garmin. Also einfach, es gibt also
noch gute, so ein paar Sie haben Dinge, guten Anfang die, gemacht. Es gibt noch Optimierungspotenzial.
Es gibt noch Optimierungspotenzial, ja. Also es hat sich vieles zum Guten gewendet, hat vieles verbessert, aber es ist eben immer noch Optimierungspotenzial da. Ist wahrscheinlich auch der Funktionsvielfalt von Garmin einfach geschuldet. Das muss man einfach auch sagen. Einfach die Möglichkeiten, die halt die Uhren bieten, die kommen zu einem gewissen Preis, diese ganze Anpassungsmöglichkeiten von dem Display, von den Datenfeldern etc. Das ist natürlich enorm, was man dort machen kann grundsätzlich. Aber das kommt halt einfach zum Preis, den man bezahlen muss. Man muss sich irgendwie auskennen damit. Und
ich glaub, das
für manche so vielleicht etwas zu viel.
Genau, das ist der Punkt, glaube ich. Ich glaube, manchmal ist es einfach auch einfacher, einfach vielleicht weniger Variationen anzubieten.
Ja.
Im Sinne von, es einfach keep it simple. Und das hatte ich bei Garmin eben auch immer das Gefühl, die konnten wahnsinnig viel, diese Uhren. Oder können sie immer noch. Aber damals, als ich sie halt selber genutzt habe. Aber mich hat es häufig überfordert einfach auch. Und ich habe Dinge nicht gefunden oder... Und das war für mich einer der Gründe, warum ich damals dann weg bin und dann Suunto Polar ausprobiert habe und am Ende dann eben bei Corus gelandet bin. Aber schön zu sehen, wenn sie jetzt auch den Weg gehen und Dinge einfacher gestalten und da auch eine simple Uhr gebracht haben, die günstiger als eine Phoenix ist, reduzierter ist. Und dann gibt es, wie du sagst, das eine Modell und das ist da und das zeichnet durch Endurance aus, durch Akkulaufdauer, was ja extrem relevant ist, zumindest für unser
Einsatz. Also für uns.
Wir haben sicherlich auch viele Zuhörer, die brauchen keine 30 Stunden, keine 90 Stunden Akku. Da geht es jetzt hier, wenn du wirklich lange in den Bergen unterwegs bist und einfach sicher sein willst, dass deine Uhr aufzeichnet, du aber auch navigieren kannst. Das ist ja auch dann immer eine Sicherheitsfrage. Ne?
Und das muss man halt auch sagen, die Uhren sind, das ist bei Corus so, das ist bei Garmin so, sie sind halt in der Preisklasse auch extrem zuverlässig, das muss man schon sagen. Mich hat die Enduro und auch die Phoenix noch nie im Stich gelassen in Hinsicht auf, da werden irgendwelche Daten nicht gespeichert. Du hast ja mal erzählt davon, dass dir das passiert ist tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was bei der Polar war das.
Garmin
auch. Ja. Das ist mir jetzt tatsächlich noch nie passiert in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt Garmin verwende. Und wie du schon sagst, man muss halt immer auch schauen, was ist mir wichtig bei so einer Uhr, oder? Mir sind jetzt diese ganzen Daten, diese Konfigurationsmöglichkeiten. Und ich programmiere sogar für die Garmin. Also ich schreibe selbst Software dafür oder teste zumindest, was ich damit machen kann. Und das macht es für mich natürlich mega interessant, weil auch dort ist Garmin natürlich relativ offen. Es gibt das SDK runterzuladen, es gibt eine tolle Programmiersprache, Monkey Basic, glaube ich, nennt sich die, mit der man programmieren kann. Das sind halt Dinge, die mir wichtig sind, einfach als technisch affiner oder als Softwareentwickler schlussendlich. Ich kann, wenn ich jetzt mal so die letzten 3 Monate Revue passieren lasse, eigentlich nur Positives berichten. Es gibt für mich nichts, was ich im Moment an dieser Uhr verbessern würde. Ich bin eigentlich mit allem zufrieden. Ich bin sogar mit diesem Band zufrieden. Das ist nämlich auch nochmal etwas, wo viele Kritik äußern. Die Uhr wird ja geliefert. Ich glaube, bei Corus ist es ja auch so mit so einem Stoffband mit Klettverschluss, das sich extrem gut auch anpassen lässt. Das ist so keine vordefinierten Löcher, sondern du kannst es direkt anpassen.
Ja, es gibt die zwei. Es gibt einmal das und du hast meistens, also so war es zumindest jetzt bei der Vertex 2 auch der Fall noch, du hast auch ein normales Gummiarmband. Also du kannst selber entscheiden, welches. Das wird beides mitgeliefert. Du kannst entscheiden, welches du nutzen willst. Ich nutze immer tatsächlich dieses Strap-Band, weil ich das wirklich stufenlos perfekt einstellen kann. Ich liebe das. Also das ist Nylon. Ja. Nylon ist das, glaube ich.
Ja, Nylon, genau, richtig. Ja. Was noch erwähnt werden sollte, falls sich jetzt jemand fragt, es gibt ja die Enduro 2, was so der grundlegende Unterschied ist zwischen der Enduro 2 und der Enduro 3, das Display. Denn tatsächlich, was sie gemacht haben, wer sich erinnert an die Phoenix 8, Phoenix 7, da war es ja schon so, das Display war etwas dunkel, was daran lag, dass die Solarladefläche tatsächlich über dem Display lag. Also man hatte zum einen den Ring, außerhalb vom Display, der also den Hauptanteil der Solarzellen beherbergte, währenddessen über dem Display nochmal eine Schicht lag, die ebenfalls als Solarpanel fungierte. Und das haben sie entfernt bei der Phoenix 8 und bei der Enduro. Dort gibt es jetzt nur noch den Ring außen, was dazu führte, dass das Display einfach besser lesbar ist. im Vergleich zu den Vorgängeruhren. Und das merkt man auch tatsächlich. Auf dem Foto sieht man es nicht mehr so ganz deutlich, aber ich habe zum Beispiel die Fenix 7 mal dagegen gelegt, als ich sie noch hatte, gegen die Enduro 3. Und da hat man deutlich gesehen, dass das Display besser ablesbar ist. Und auch sehr gut bedienbar ist.
Das ist, egal natürlich jetzt. Auch, ist natürlich auch extrem viel wert, gerade wenn du unterwegs bist und du hast einen kurzen Blick, den du auf deine Uhr werfen willst, weil du musst ja auf den Weg schauen, dann willst du die Dinge gleich erkennen können und nicht genau hinschauen müssen.
Das ist übrigens etwas, was in den Testberichten tatsächlich auch positiv dargestellt wurde, dass die Enduro 3, weil es die Kartendetails offensichtlich dort etwas weniger sind als auf der Fenix, wobei ich denke, das kann man einstellen, offensichtlich leichter lesbar wäre, was für mich jetzt auch sehr wichtig ist, eben gerade in Bezug auf, wenn du unterwegs bist beim Laufen.
Reduced to the max, das ist immer so der Punkt. Dann muss ich da jedes einzelne Detail einzeichnen oder einfach die Wege, die abgehen, damit du dich einfach schnell orientieren kannst, reicht ja eigentlich.
Absolut, ja.
Cool.
Ja, abschließend das heißt, du kann ich sagen, nicht. Tolle Uhr. Nein, super. Definitiv. Ich liebe meine Uhr. Ich freue mich jeden Tag.
So, also wer Fragen zu Garmin hat, gerne auch raus an uns. Christian wird sie von uns beantworten. Wenn ihr Fragen zu Chorus habt, raus.
Sehr gerne.
Ich kann sie beantworten. Wir zwei finden immer ins Ziel mit unterschiedlichen Uhren. Das heißt, man macht nichts falsch, ob man jetzt eine Chorus, ob man eine Garmin wählt. Ich vermute auch, Suunto hat einen Riesenschritt gemacht. Das würde mich mal interessieren. Ja. Die habe ich jetzt selber noch nicht testen dürfen können. Aber da passiert viel auf dem Markt.
Absolut, ja. Schönes Fazit.
Schön, danke, dass du es geteilt hast und dass du dir die Zeit genommen hast, da so detailliert reinzugehen. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Anfrage über das Coding auf der Garmin-Uhr. Bin ich ja mal gespannt, ob es vielleicht noch ein paar Kollegen gibt, die auch coden wollen.
Oh ja,
dann können sie sich auch an dich wenden.
Ja, schreibt doch in die Kommentare, das würde mich interessieren. Gibt es noch jemanden, der für die Garmin programmiert?
Oder andersrum, schreibt doch in die Kommentare, was Christian für euch bitte programmieren muss, was ihr schon immer mal auf der Garmin nutzen wolltet.
Oh, das wäre auch noch cool zu wissen, ja, definitiv. So ein bisschen Ideen geben.
Ja.
Dann geben wir noch Software.
Und ich gehe von aus, programmieren, das ist dann etwas, was du in diesen internen App Store dort bringst. Die haben ja so eine App Store, wo du dann quasi als App gelistet sein könntest. Das ist diese.
Könnte man dort, könnte man dann dort unterbringen, ja.
Wie heißt der App Store bei Garmin?
Hat das einen Namen? Connect IQ.
Connect IQ ist das, genau.
Mhm, genau, ja.
Spannend. Sehr schön.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema.
Ich habe Angst.
No, ich Nein, auch.
Ich eben nicht. Das ist ja mein Problem, als wir über das Thema gesprochen haben, aber du schon. Und zwar haben wir uns das, oder jetzt müssen wir mal hier, die Ehre gebührt ja hier unserem Christian.
Absolut, absolut.
Christian hat das Thema hier reingebracht.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt
Doch,
nicht.
Doch, Höhenangst, nein, über, das war dein Thema,
nein,
das
nein,
war dein
nein.
Thema. Du hast die Idee gehabt.
Tatsächlich ein Hörer von uns, und jetzt Schande über mich, ich habe den Namen nämlich nicht parat.
Verdammt.
Ich weiß, ich liefere ihn aber nach, ich verspreche es. Und lieber Hörer, falls du das hier hörst, bitte, ich weiß nicht mehr, ich weiß noch, wo es war, wo du mir davon erzählt hast, aber schreib mir doch einfach kurz deinen Namen.
Erzähl doch mal.
Ich erwähne dich gerne im Podcast.
Wo warst du denn?
Es war bei einem Lauf. Bei einem Lauf. Bei dem wir tatsächlich in die Höhe gegangen sind auf einen Gipfel, und beim Runterlaufen von diesem Gipfel habe ich gemerkt, dass derjenige vor mir etwas ängstlich war, und wir sind dann ins Gespräch gekommen, und der hat mir dann eben erzählt, er hätte Höhenangst und wie denn wir das machen würden von den Trailrookies, die mit der Höhenangst, und ob wir damit auch zu kämpfen hätten. Und dann ist mir dann sind so Erinnerungen hochgekommen, so an meine Anfangszeit auf den Trails, wo ich muss eine Geschichte erzählen dazu, weil das war eigentlich für mich so das Schlüsselerlebnis, wo ich wirklich, da hatte ich Schiss, aber derartig, das gab es so gar nicht. Und zwar war das auf dem Follow the Locals tatsächlich von den Trail Maniacs, also einem lokalen Lauf, den die St. Galler Gruppe ausgerichtet hat. Den Alpstein, genau. Also muss man sagen, den St. Gallen ist es ja irgendwie ins Blut gelegt. Die gehen ja auf den Alpstein mehr oder weniger jedes Wochenende und picknicken da ja an Hängen, wo andere sich anseilen müssen, damit sie nicht runterfallen. Nein, also übertrieben jetzt. Der Alpstein ist einfach ein sehr anspruchsvolles Wandergebiet in meinen Augen und erst recht ein sehr anspruchsvolles Trailrunning-Gebiet. Und wir waren dort tatsächlich im Rahmen des Follow the Locals unterwegs und sind dort über, ich glaube, ich habe die Geschichte sogar schon mal erzählt, hier über den Rossmartgrat.
Hast du schon erzählt, genau. Mhm.
Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig gesagt habe. Rossmartgrat, glaube ich, heißt der. Oder Rossmart Alpstein. Gelaufen sind. Und dann stand ich da oben auf diesem Wanderweg. Er war als weiß-rot gekennzeichnet, also Bergwanderweg, klar. Und dann stand ich da oben und schaute nach unten und dann verging mir alles. Also mir verging mit einem Mal mein Lachen, ich hatte gar keine Gefühle mehr. Ich sah nur noch da unten und habe nicht gewusst, wie ich es jemals in meinem Leben schaffen sollte, da runterzukommen. Ich hatte ganz, ganz furchtbare Höhenangst. Und jetzt sind wir bei einem Thema. Es geht nämlich um das Thema Höhenangst. Es war einfach furchtbar. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du vergisst das Ganze mit dem Trailrunning in den Bergen, weil du wirst immer wieder, wenn du in den Bergen läufst, auf solche Situationen kommen, wo du Höhenangst haben wirst. Also entweder vergisst du es und lass es bleiben und läufst flach, wirst zum Marathonläufer, oder du gewöhnst dich irgendwie daran. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und es war wahrscheinlich so eine Rosskur, die ich gemacht habe. Und eben, als ich damit mit meinem Bekannten hier die Unterhaltung führte und wir dann nach unten liefen, habe ich ihm genau die Geschichte erzählt und ihm gesagt, okay, für mich war eben damals die Entscheidung, was ich dann tun würde. Und ich habe dann gesagt, okay, ich gewöhne mich daran. Und das ist ich habe es dann gemacht, indem ich tatsächlich in den Bergen laufen war und mich so schrittweise an dieses Laufen, an die Höhenangst gewöhnt habe oder anders ausgedrückt, eben mir die Höhenangst etwas abtrainiert habe. So ganz weg ist sie immer noch nicht, das muss ich schon sagen. Also sie ist noch da, ich merke das auch in manchen Situationen noch, aber es ist deutlich besser, als es damals am Rossmart war. Und du hast ja überhaupt keine Probleme damit.
Ja, also was heißt überhaupt? Also ich habe schon auch ein mulmiges Gefühl, wenn ich so in den Abgrund schaue oder wenn ich ganz nah dran stehe. Ich vermute mal, das ist normal, aber es hält mich jetzt nicht ab davon, an den Abgrund mich zu stellen. Oder es würde mich nicht abhalten. Ja, ich habe keine Selbstmordgedanken oder andere Dinge. Aber es schränkt mich jetzt nicht ein und ich werde deswegen nicht... wenn ich jetzt irgendwie, sage ich mal, an einem sehr steil abfallenden Trail laufe, wo es auf der einen Seite steil runtergeht, dann wird mich das nicht blockieren, dass ich dort nicht laufe. Dann laufe ich da trotzdem, weil ich kann ja laufen. Und ich habe jetzt nicht den Gedanken, oh, nicht stolpern oder diese Angst. Mhm. Ist jetzt nicht, also nichts, was mich jetzt irgendwie einbremst. Aber wenn ich dann runterschaue und mir denke so, buh, wenn da jetzt was schief geht, dann hast du aber echt ein Problem. Die Gedanken habe ich dann schon auch. Also so ist es jetzt nicht. Also ich schätze die Sache jetzt schon irgendwie ein und versuche da das Risiko abzuschätzen. Aber
ich glaube, da muss man auch...
Ja? Nee, sag.
Ich glaube, man muss auch differenzieren. Ich glaube, so einen gesunden Respekt zu haben vor der Höhe, vor der Situation, das ist, glaube ich, nicht falsch. Das sollte man schon noch nach wie vor haben. Absolut. Aber ich... Eben, man muss differenzieren dann zur Angst, denn ich denke, Respekt versus Angst, da gibt es schon Unterschiede.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Angst, das ist sowas, was du auch nicht unter Kontrolle hast, wo du vielleicht auch, Schwitzen, Nervosität, Hyperventilieren, wo plötzlich Dinge kommen, wo du merkst, ich kriege meinen Körper gar nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Das ist ja so ein Stück weit das, über das wir jetzt hier gerade sprechen. Mhm. Und nicht dieses... Ah ja, jetzt da geht's runter, muss ich aufpassen, dann machst du ein bisschen Tempo vielleicht raus, gehst mit rüber. Das ist ja alles noch sehr bewusst auch gesteuert und das ist der Respekt, glaube ich, den man mitnehmen muss. Ich habe mal im Vorfeld so ein bisschen das Internet, die Internet-Research-Maschine angeschmissen und all die da draußen, die Höhenangst haben, ihr seid nicht alleine. Also Experten schätzen, dass 6,4% der Menschen im Laufe ihres Lebens irgendwann mal oder irgendwie an Höhenangst leiden. klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber ich meine 6,4% ist es auch nicht wenig. Und bei einigen ist es einfach das leichte Unbehagen, was sie verspüren, aber bei anderen ist es dann wirklich eine Art Eskalation, also wo wirklich eine Überwältigung einsetzt. Und genau das ist eigentlich das, wenn wir von Höhenangst reden. Würde ich jetzt mal behaupten, so in der Runde. Und nicht dieses leichte Unbehagen. Ja, das würde ich jetzt nicht mit Höhenangst verbinden, aber genau dann, wenn da was eskaliert, wenn du irgendwo einfach auch dich dadurch einschränkst oder auch gar nicht mehr fähig bist, noch einen gesunden Gedanken zu fassen oder den nächsten Schritt zu gehen, oder? Und damit wollen wir uns ein bisschen auseinandersetzen. Und ich habe jetzt ein bisschen was so aus gewissen Studien auch zu dem Thema gesehen, weil ich habe auch die Frage gestellt, hey, was ist das eigentlich und kann man es überwinden? Kann man Höhenangst überwinden oder ist es nach dem Motto, hey, wenn du es hast, dann hast du es und dann musst du damit irgendwie klarkommen? Dazu habe ich gesucht, aber ich spreche, und das muss ich auch dazu sagen, an der Stelle jetzt leider für das Thema nicht aus eigener Erfahrung. Und ich glaube, da ist eben ganz spannend, eben deine Sichtweise da noch reinzubringen. Weil du hast jetzt gerade eben auch gesagt, du bist genau an dem Punkt gewesen.
Absolut, ja.
Und hast aber einen Weg gefunden, irgendwie da einen Schritt weiterzukommen. Und ich glaube, das ist gerade spannend dann noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau du da gemacht hast.
Genau, das wollen wir dann auch ein bisschen weitergeben.
Genau.
Ja.
Ja, willst du mal loslegen, so ein bisschen, so aus deiner Sicht, was ist eigentlich Höhenangst? Oder wo kann die herkommen?
Die Höhenangst, die hat ja, glaube ich, so einen gewissen evolutionären Charakter, oder? Die Evolution hat uns ja grundsätzlich mal so mit einem sehr ausgeklügelten Überlebenssystem ausgestattet. Da gibt es ja ganz verschiedene.
Die meisten Komplexe. Menschen zumindest, nicht alle, aber.
Die meisten, ja.
Es gibt ja so Darwin Awards, oder? Hat jeder schon mal gesehen.
Ich folge da auf Facebook tatsächlich dieser Gruppe der Darwin Awards und was man damals auch mal sieht, also dann,
fragt man sich
dann schon.
Bei Paaren hat es nicht funktioniert mit dem Überleben.
Ja, definitiv.
Okay. Gut, kommen wir wieder zurück zum Thema.
Also man geht natürlich davon aus, dass die Höhenangst, der Fachausdruck dafür heißt übrigens, das ist noch ganz interessant, Akrophobie. Und das übrigens auch zu den spezifischen Phobien, also zu den benannten Phobien gehört, ein gewisser Schutzmechanismus ist, der unsere Vorfahren uns davor schützt, einfach schlicht und ergreifend irgendwelchen Blödsinn zu machen. Also eben Abgründe runterzuhupfen oder steile Klippen zu erklimmen, ohne zu wissen, wie man da runterkommt und solche Geschichten. Sich also mit anderen Worten instinktiv vor den Gefahren der Tiefe fernhalten. Und wahrscheinlich ist es so ein bisschen aus der Ecke. Und heute sind wir natürlich sehr viel weiter. Wir haben moderne Technik, wir haben Sicherheitsvorkehrungen und wahrscheinlich dürfen wir uns heute weit sicherer fühlen. Und damit erscheint dieser Reflex tatsächlich fehl am Platz zu sein. Aber die Angst vor dem Sturz ist dann halt doch oft stärker als die rationale Einsicht, dass wir halt einfach sicher sind, oder? Schlussendlich. Also eben, wenn man davon ausgeht, dass es einfach so ein Schutzmechanismus ist, dann hat es einfach evolutionäre Wurzeln, diese Höhenangst. Das ist so ein Faktor. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel traumatische Erlebnisse, die man gehabt haben kann, die diese Höhenangst auslösen oder vielleicht sogar verstärken. Ich denke daran, dass du vielleicht mal gestürzt bist oder dass du vielleicht mal jemanden gesehen hast, dem was Ähnliches passiert ist. Und damit wird die Höhe einfach als Gefahr interpretiert und man hat Höhenangst.
Genau, dann gibt es auch noch das gelernte Verhalten, so ein bisschen. Also zum Beispiel Kinder, die einen Elternteil oder Betreuer mit Höhenangst beobachten können oder erlebt haben in ihrer Jugend, haben dann vielleicht auch selber eine gewisse Höhenangst entwickelt. Also so ein bisschen so diese Vorbildfunktion und damit eingebläut bekommen oder sei da vorsichtig und auf keinen Fall. Und schon bist du selber in dieser Erfahrung oder in dieser Lernwelt mit drin. Das kann auch eine Ursache sein, dass Höhenangst entstanden ist. Was auch ganz spannend ist, wenn ich es noch ergänzen darf, auch genetisch scheint es irgendwelche wie soll ich sagen, ja, vererblichen Dinge zu geben. Das heißt, wenn in der Familienanamnese Angststörungen oder irgendwelche Phobien schon auftreten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine Höhenangst zu entwickeln, tatsächlich wohl auch höher. Mhm. Hat man in der Forschung rausgefunden. Das sind jetzt statistische Daten, die ich spannend, da einfach mal annehmen muss. Aber das heißt, da hängen die Sachen auch sehr, sehr eng irgendwie zusammen. Ne?
Also es kann übrigens auch eine ganz, ganz handfeste körperliche Ursache haben, nämlich hat das zu tun mit unserem Gleichgewichtssinn. Und zwar interessanterweise, unser Gehirn nutzt ja mehrere Informationsquellen, um unsere Position im Raum festzustellen. Also die Augen, das Innenohr, Rezeptoren, die Muskeln, die Gelenke, das alles spielt ja zusammen als System, um uns zu sagen, als Mensch, wir befinden uns an der Stelle im Raum und wir können, sagen wir mal, jetzt noch einen Meter nach vorne gehen, bis es dann in den Abgrund geht. Und in großer Höhe kann diese sensorische Integration durchaus durcheinander geraten. Und vor allem dann, wenn visuelle Hinweise oder feste Orientierungspunkte fehlen. Und das führt dann dazu, dass dieses Ungleichgewicht Schwindel erzeugt. Und dieser Schwindel kann die Angst dann noch verstärken. Also ganz, ganz handfest eine körperliche Ursache, die da zugrunde liegen kann zu dem Thema.
Das kenne ich jetzt aber weniger als mit, also ich kenne es mit Schwindel und Gleichgewicht, wenn ich so beim Skifahren in eine Situation komme, dass du nichts mehr siehst, diesen Whiteout-Effekt hast, wo du nicht weißt, fahre ich jetzt eigentlich oder stehe ich gerade schon? Mhm. Und da hast du genau diesen Effekt. Da hätte ich jetzt zwar keine Höhenangst, aber so dieses Schwindel und Unwohlsein, brutales Unwohlsein in dem Moment. Meinst du sowas in die Richtung auch, oder?
Ja, es verstärkt eben diese ganze Situation, oder? Also dann, da spielen halt die Faktoren dann zusammen. Du hast eh schon Höhenangst, die evolutionäre Angst oder eben die antrainierte, wie du es ja genannt hast, Angst kommt zur Oberfläche, plus dann eben die Verlierung, der verlorene Orientierungssinn oder der Schwindel, der dann entsteht durch die durch diese sensorische Überreizung, wenn ich es mal so nennen darf. Und das verstärkt dann eben dieses ganze Gefühl und führt eben in Summe dann zu einer Situation, die dann bedenklich werden kann, weil du dann halt auch ganz handfest vielleicht die Probleme hast mit der Orientierung. Also schlicht und ergreifend, du hast ein Problem, wenn du an diesem Abgrund stehst. Du weißt zwar, du darfst jetzt da nicht vorwärts gehen, aber dein Körper macht es einfach.
Okay. Krass.
Also es kann richtig schon allein aus dieser Situation heraus gefährlich sein. Übrigens, wenn wir schon gerade bei diesem Thema sind, das betrifft ja nicht nur euch. Also wenn ihr zum Beispiel in der Gruppe unterwegs seid, oder? Und euch entscheidet, welchen Weg ihr gehen wollt, solltet ihr auch immer Rücksicht nehmen auf Leute, die tatsächlich sagen, ich habe Höhenangst, weil das eben wirklich. Das ist nicht einfach nur so eine psychische Geschichte, die auftaucht, sondern das kann ganz handfest ein Problem verursachen. Und getreu nach dem Motto, dem Schwächeren nach, sollte man immer dann so ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich möchte also so ein kleines Plädoyer auch noch halten an der Stelle.
Das kann ich nur sowas von unterschreiben. Auch da ein kleiner Exkurs, jetzt, da muss ich jetzt ganz kurz rein.
Gerne.
Hat jetzt nichts mit Trailrunning zu tun, aber mit Wandern. Ich gehe einmal im Jahr mit meinen besten Freunden aus Deutschland wandern. Das habe ich ja sicherlich im Podcast schon mal erwähnt. Wir waren ja auch in Innsbruck dieses Jahr, hatten leider ein bisschen Wetterpech. Und wir sind eine lustige Vierergruppe. Aber einer meiner Kollegen hat Höhenangst. Fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst. Und hat einen enormen Einfluss auf unsere Wanderungen, weil wir immer ganz genau gucken müssen, dass keine Klettersteige dabei sind, keine abschüssigen Sachen. Wir hatten Situationen schon, wo wir wirklich ziemlich viel investieren mussten, dass wir diesen Abschnitt gemeinsam gelaufen sind, sage ich mal. Und ja, deswegen, da kann ich dich nur unterstützen in dem, was du sagst. Also, oder auch die Leute, dass die Leute, die betroffen sind, seid mutig und kommuniziert es auch vorher. Weil wenn man nicht weiß, dass jemand an Höhenangst leidet, dann nimmt man vielleicht auch die Rücksicht nicht. Ja. Wenn man es aber vorher kommuniziert, dann kann man Strecken anpassen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als in Bergen dann an einen Punkt zu kommen, wo es eigentlich der Point of No Return ist. Wo du jetzt darüber musst, weil auch ein Umdrehen vielleicht zeitlich nicht mehr machbar ist, weil vielleicht zu spät oder das Wetter sich dreht oder wie auch immer. Das muss vorher alles bekannt sein und dann könnt ihr euch mit Wanderrouten, ihr könnt euch so gut informieren vorne ab, ihr könnt rauskriegen, was sind das für Schwierigkeitsstufen, kann man da gehen, braucht es Trittsicherheit? Ich glaube, das ist schon wichtig, das mal so. Und jetzt Klammer zu, hat jetzt nichts mit, wie therapiere ich es, aber wenn man schon aber weiß,
dass man damit... finde ich extrem wichtig.
Absolut.
Ich meine, du hast die Erlebnisse ja selbst gemacht, sicherlich auch schon gehabt, aber wenn ich so dran denke, was ich so gerade auch im letzten Jahr wieder erlebt habe, ich mag mich noch erinnern an einen Ausflug zum großen Mythen hier in der Schweiz, der ein sehr beliebter Wanderberg ist, eigentlich aber eben gar nicht mal so unkritisch, wo ich Leute gesehen habe, die beim Raufgehen schon Angst hatten. Also die schon beim Raufgehen an den Seilen klebten und so Schritt für Schritt langsam nach oben gegangen sind. Es wird nicht besser beim Runtergehen. Es wird überhaupt nicht besser. Also es wird eigentlich noch schlimmer beim Runtergehen. Und das, da muss man da einfach dran denken. Also man hat beide Wege und man muss... gerade in den Bergen, glaube ich, schon sehr darauf achten, wie man sich selbst fühlt, wie sich der andere fühlen, wie du gerade gesagt hast. Experimente, glaube ich, sind da fehl am Platz.
Absolut.
Ja, kann man es heilen? Heilen, das hört sich so an, als wenn es eine Krankheit wäre.
Nee, es ist eine Krankheit.
Würdest du es als Krankheit bezeichnen?
Es ist eine behandelbare Erkrankung.
Okay, gut.
Also, es ist eine Angststörung, es ist eine Erkrankung, ja. Und das ist jetzt nichts Negatives. Es ist eine Situation, die ist da und die fällt vom Normalen irgendwo ab. Und es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Und wie du sagst, das heißt ja nicht, dass man sie komplett wegbekommt, aber vielleicht besser damit umgehen kann oder besser vielleicht abschwächen kann. Ne?
Ja. Und
ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Und du bist ja ein Beispiel dann sicherlich auch. Und das haben wir ja schon gespoilert. Du hast es ja geschafft, etwas zu verändern.
Würde ich da gerade noch dazukommen, vielleicht kommen wir jetzt zunächst mal, was gibt es für Möglichkeiten, Höhenangst zu behandeln? Und dann kann ich so ein bisschen erzählen, was ich denn gemacht habe und wie ich damit umgegangen bin. Mhm. Magst du gerade einsteigen?
Ja, kann ich gerne machen. Es gibt diverse Sachen, die man machen kann. Also es gibt jetzt so schlaue Worte wie die Expositionstherapie. So, was ist das? Das gilt im Allgemeinen so als mit die wirksamste Behandlung für Phobien, wie zum Beispiel die Höhenangst eben auch eine ist. Mhm. Und darum geht es letztendlich, diese gefürchtete Situation, in dem Fall Höhen, die mit denen du ja Schwierigkeiten hast oder mit denen jemand Schwierigkeiten hat, schrittweise und wiederholt in einer sicheren und kontrollierten Umgebung zu erleben. Und das auch vielleicht immer wieder verstärkter zu machen. Das ist so, du setzt dich damit quasi auseinander. Du wirst in diese Situation gebracht, aber in einem sicheren Umfeld. Mhm. Das könnte jetzt zum Beispiel eine Therapiemöglichkeit sein. Mhm. Ja. Dann gibt es Virtual Reality Expositionstherapien. Oder wolltest du gerade noch was dazu sagen?
Das wollte ich gerade eben sagen, weil da habe ich persönliche Erfahrungen damit. Das finde ich mega cool.
Schieß los.
Ich habe meinem Sohn hat sich ja mal also eine Meta-Quest-Brille gewünscht. Zu Weihnachten tatsächlich, schon ein Weilchen her. Ich habe dann eine gekauft und eines der beliebtesten Spiele auf dieser Meta-Quest tatsächlich bei uns ist ein Spiel, in dem du einen Affen spielst. Und das ist einfach, das ist so irre. Du bist quasi, du setzt dir dieses Headset auf und du siehst deine Hände und das sind dann Affenhände und du musst dich dann fortbewegen wie ein Affe. Du musst also tatsächlich die Hände nach unten bewegen, um dich so, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so dich abstoßen mit den Händen am Boden, damit du dich vorwärts bewegen kannst. Und du kannst eben als Affe in diesem Spiel auf Bäume klettern und auf Brücken und auf Abgründe. Und wenn du dann nach unten schaust, es ist einfach, ich hätte das nicht für möglich gehalten, was das für ein Effekt ist. Du schaust durch diese Brille, du schaust nach unten und in dem Augenblick tut sich diese Tiefe auf und diese Höhenangst schießt in den Kopf wie, also es ist einfach fantastisch.
War das bei dir, ja?
Das war tatsächlich so. Okay. Also ich habe die aufgesetzt, die Brille, ich hätte das nie für möglich gehalten.
Okay.
Ich habe dann runtergeschaut und ich bin so erschrocken, ich bin kreidebleich geworden. Ich habe diese Brille runtergerissen von meinem Kopf und habe gesagt, das mache ich nie wieder. Bis zum nächsten Tag, da habe ich dann wieder weitergespielt, aber anderes Thema.
Aber das ist aber spannend, ja. Ja, aber das ist vielleicht genau der Punkt, um damit sich dann zu konfrontieren und ja, dann vielleicht auch eine andere Beziehung dazu zu bekommen. Ich finde es immer schwierig jetzt so als Außenstehender, weil ich mir sage, naja, das ist ja virtuell, das weiß man ja. Aber ja, es löst trotzdem was aus dann anscheinend.
Hätte ich nie für möglich gehalten, was mit Virtual Reality oder wie Virtual Reality eigentlich dein Bewusstsein beeinflusst. Also
Wahnsinn, ja.
Du siehst ja, es ist nicht echt. Ich meine, die Grafik ist toll, ohne Zweifel braucht man nichts wegtun, aber sie entspricht nicht der Realität, das sieht man, oder? Du siehst ja, du hast irgendwie computergenerierte Affenhände, das merkst du. Und trotzdem kannst du es irgendwie nicht einordnen. Du stehst vor diesem Abgrund, schaust nach unten und du hast genau das gleiche Gefühl, wie ich damals am
Ostmarkt hatte. Wie du hast ja vorhin gesagt, es gibt so viele Sinnesorgane, die definieren, und hier wird einfach dein Sehorgan sowas von manipuliert durch diese Brille.
Ja, definitiv.
Ja,
spannend. Erinnere ich mich mal, wenn du wieder mal bei mir bist, dann leihe ich dir mal diese Brille, dann musst du die mal aufsetzen und musst selber mal ausprobieren.
Die Affenhände dann sehen.
Die Affenhände mal sehen.
Bin ich mal gespannt. Ja, gerne. Was gibt's noch? Kognitive Verhaltenstherapie. Das ist ein Ansatz, da geht's um, du konzentrierst dich mehr oder weniger negative Gedanken und Überzeugungen überhöhen zu erkennen und nochmal zu hinterfragen. Und so, ich kann es nicht genau sagen, wie das genau gemacht wird, aber es geht jetzt nicht darum, die Denkmuster eigentlich zu ersetzen durch positive und vielleicht realistischere Denkmuster. Das heißt, da geht es wirklich so ein bisschen drauf, vielleicht mal zu verstehen, ja, ist es jetzt wirklich so schlimm, hier auf der Leiter zu stehen? Warum ist es jetzt genau negativ für dich? Kannst du mit was Positives verbinden? Wie man das jetzt aber wirklich anwendet und geführt, boah, das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ich glaube, da müsste man wirklich mit einem Therapeuten hier auch mal in der Runde setzen, weil das sind hier alles Methoden, die du wahrscheinlich nicht als Selbsthilfetechnik nutzt, sondern die du unter Begleitung, Unterstützung machst. Genauso wie Medikamente am Ende auch immer eine Lösung sind. Ich würde es jetzt nie als präferierte Lösung sehen, aber es gibt sicherlich auch Momente, wo du vielleicht angstlösende Mittel dann nutzen kannst, um da ein bisschen Ängste abzubauen. Aber ist das jetzt so nachhaltig dann und so langfristig? I doubt it, sage ich jetzt mal.
Ich bezweifle es mal, ja.
Spannender ist ja viel eher, was kann man selber jetzt direkt mal tun, so die Selbsthilfetechniken. Ne? Und da bin ich jetzt mal von dir gespannt, jetzt unabhängig von dem, was wir gegoogelt haben, du hast es ja irgendwie angegangen und du hast ja auch diesen Tag im Alpstein gemeistert.
Gemeistert, ja.
Erzähl mal, so was ist also, da so?
Genau, also vielleicht erstmal zu diesem Tag im Alpstein, den ich würde nicht sagen, ich habe ihn gemeistert, ich würde ihn sagen, ich habe ihn überlebt. Zumindest ist so das aus der Retrospektive, würde ich das so benennen. Ich bin da tatsächlich mit einer Wahnsinnsangst nach unten und habe es irgendwie geschafft, da nach unten anzukommen. War alles andere als einfach. Ich habe dann unten allerdings auch so ein bisschen für mich festgestellt, naja, so schlimm war es dann doch nicht, hat man ja überleben können, war jetzt auch nicht kritisch, also es gab keine Situation, die jetzt irgendwie gefährlich gewesen wäre für mich.
Ja. Ja. Ich muss aber trotzdem fragen, jetzt, weil genau die, die ja oben stehen und diese Höhenangst haben, sind ja nicht fähig, da runter zu gehen, aber du hast ja trotzdem irgendwie einen Schritt vor den anderen gemacht.
Ja, ich habe es gemacht, ja.
Aber alleine, war da jemand neben dir oder einfach nur da nochmal, dass man das nochmal versteht? Es, weil das ist ja für andere schon wieder gar nicht selbstverständlich. Andere würden kapitulieren, die würden sagen, ich sitze jetzt da und lass mich abholen von der Bergrettung.
Gut, ja, das ist durchaus legitim. Also ich würde das auch gar nicht so weit wegschieben. Also
ja, genau, aber bei dir war das ja nicht notwendig. Das heißt, irgendwas war aber schon, was dir geholfen hat, trotzdem diese Schritte zu machen.
Naja, es war ja nicht das erste Mal, dass ich in den Bergen unterwegs war. Mhm. Es war sicherlich das erste Mal, dass ich an so exponierter Stelle war, in so einer Situation. Okay. Das heißt, und dann, was da natürlich dazu kam, war so ein gewisser Gruppendruck. also ganz klar, möchte ich nie wegschieben von mir. Auch wenn wir es gerade vorher noch angesprochen haben, wenn wir gesagt haben, passt auf darauf, also ganz klar. Es war auch damals so, dass durchaus eine Ersatzstrecke existiert hätte, die nicht über diesen Grat geführt hätte. Aber irgendwie ging es total unter. So, wir waren eine Gruppe von irgendwie 12 Personen und es ging so irgendwie unter, dass da eine Ersatzstrecke in Angriff genommen werden könnte. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann da oben standen, war es eigentlich schon zu spät. Weil dann hieß es, entweder machst du jetzt den Abstieg alleine, vielleicht wäre jemand mit, weiß ich nicht. Oder du setzt dich jetzt mit dem auseinander und gehst dort runter. Und dann, muss ich sagen, war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, so ganz unerfahren bin ich nicht. Ein paar Dinge habe ich auch schon gemacht. Ich denke, ich bin in der Lage dazu. Und das war jetzt die Ratio, die dann hochkam, auch bei mir irgendwo, die dann sagte, okay, ich denke, ich bin in der Lage dazu, es trotz meiner Angst zu schaffen. Also ich habe dann schon sehr genau überprüft, wie es mir dann geht in der Situation.
Okay.
Und ob ich mir jetzt zutrauen würde, es darunter zu machen, oder ob ich dann tatsächlich auch sagen würde, nein, mache ich jetzt nicht. Aber wäre auch durchaus legitim gewesen, jetzt an der Stelle zu sagen, nee, ich hole jetzt einfach die Bergrettung. Also ich traue mich jetzt hier nicht mehr weiter. Ne? Wahrscheinlich machen wir sogar die bessere Alternative, bevor man irgendwelche Risiken eingeht, die man nicht selbst einschätzen kann. Aber für mich damals war es eben so ein bisschen aus der Erfahrung raus, ja, ich sehe mich in der Lage dazu, das zu schaffen. Und dann habe ich es getan. Und es war nicht einfach, ganz klar. Also ich würde jetzt auch niemanden raten dazu, es ähnlich zu machen. Ich habe es so gemacht. Es war meine Entscheidung.
Kommt mit Christian in Alpstein und ihr seid alle geheilt danach.
Ja, so würde ich es nicht sagen.
Weil es war dann Messias doch noch geht voran.
Nein, es war ja noch ein weiter Schritt. Also das war ja sicherlich mal so der Grundstein, den ich gelegt habe, wo ich dann auch unten gesagt habe, gut, war jetzt nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist zu schaffen. Du hast es überlebt, da runter zu gehen. Dann eben, wie ich gerade vorhin ja schon gesagt habe, gab es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder, wo ich sage, sowas mache ich nie wieder, ich lasse das in Zukunft. Oder ich gewöhne mich dran. Und jetzt stand für mich natürlich auch so ein bisschen in Frage, natürlich, ich wollte am Eiger teilnehmen beispielsweise, es war noch vor meiner ersten Teilnahme am Eiger. Da wusste ich nicht, was mich da erwartet. Ich weiß noch, ich war beim ersten Eiger, war ich mega nervös, weil ich nicht wusste, was mich erwartet von der Gegend. Also ich wusste nicht, wie
exponiert die Strecke ist.
Wusstest genau, du, ja. Ja,
also genau. Ging es weniger als um die Kilometer, die Höhenmeter, sondern ist da was, wo es steil runtergeht? Und
genau. Also vor den Kilometern hatte ich erstaunlicherweise überhaupt keine Angst. Ich hatte Angst vor irgendwelchen kritischen Situationen, die potenziell kommen würden auf diesem Lauf. Und eigentlich auch bei jedem anderen Lauf, den ich dann irgendwo in den Bergen durchgeführt habe. Und erst mit der Zeit ist die Sicherheit gekommen. Also dieses Gefühl ist dann mit der Zeit verschwunden. Und jetzt kann man das Ganze eigentlich so mit einer Art Konfrontationstherapie bezeichnen, die ich mir selbst da ja gemacht habe, oder? Wo ich dann gesagt habe, gut, ich konfrontiere mich jetzt einfach mit diesen Situationen und versuche damit klarzukommen. Und ich habe gemerkt, mit jedem Mal wurde es dann tatsächlich schrittweise besser, oder? Also mit jeder Situation, mit jedem Downhill, mit jedem Grad, den ich gelaufen bin, ist die Situation für mich besser geworden. Und ich habe nicht mehr diese extreme Angst entwickelt, also diese schweißnassen Hände, diese körperlichen Reaktionen, sondern die wurden mit der Zeit tatsächlich besser. Heißt nicht, dass ich heute keine Angst mehr vor Höhen habe. Also
aber durch Rantasten, durch immer wieder damit konfrontiert werden und irgendwie meistern. Und dieses irgendwie meistern ist ja dann spannend, weil das muss man ja dann immer noch fähig sein. Und da gibt es ja jetzt auch ein paar spannende Techniken, sage ich mal, wenn man nämlich in der Situation ist und man hat aufgrund der Höhenangst eben eine physiologische Erregung, heißt das so schön. Also einfach, wo du einfach eben wahrscheinlich diese schweißnassen Hände, die Nervosität, du kannst keinen klaren Gedanken fassen. Ja. Vielleicht hyperventilierst du auch, vielleicht hast du ein Zittern in den Beinen. Das können ja alles Sachen sein, die dann durch so eine Höhenangst ausgelöst werden. Und da gibt es ja dann auch diverse Techniken. Entschuldigung?
Absolut, ja.
Absolut, okay, ich habe es akustisch nicht verstanden. Und ich glaube, da gibt es Entspannungstechniken, wo man dann vielleicht auch anwenden kann und sollte. Und das geht eben, ich meine, das sind wie Achtsamkeitsthemen. Also einfach auch dieses Bewusstsein, tiefes Atmen. Konzentriert euch vielleicht in dem Moment, lange, tiefe Atemzüge, die ihr nehmt, um euch erstmal zu beruhigen, weil man merkt ja, es ist immer so was Beruhigendes. Also bei mir ist das auch so, wenn ich auch im Job mal gestresst bin, einfach mal kurz ein bisschen langsam, bewusst tief ein- und auszuatmen. Oder Achtsamkeitsmeditation in dem Kontext, dass du dich wirklich auch auf den Moment konzentrierst, auf dich konzentrierst und versuchst, so diese Sicherheit zu gewinnen. Mhm. Spannend ist auch durch Visualisierung von geführten Bildern oder von beruhigenden, friedlichen Szenen kannst du dich auch versuchen abzulenken, dass du dich vielleicht ein bisschen vom Abgrund mal wegbewegst, dich irgendwo hinsetzt, wo du dich sicher fühlst und dann dich einfach wieder ein sicheres Umfeld denkst. Das sind sicherlich Dinge, du wirst damit die Höhenangst nicht los, aber du wirst die Symptome, die dann in dem Moment auftreten, vielleicht erstmal wieder in den Griff kriegen, damit du überhaupt mal wieder einen klaren Gedanken fassen kannst. Mhm. Hast du sowas für dich da auch getan? Also wenn du dich zurückerinnerst, als du jetzt da so am Alpstein da oben standest und du immer nervöser wurdest, gab es da auch so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mich mal irgendwie beruhigen erstmal und hast sowas angewendet?
Implizit, ja. Ja, implizit. Eigentlich durch genau diesen, ich habe es ja gerade vorhin geschildert, diesen Gedankenvorgang. Ich traue mir das zu. Ich habe ähnliche Situationen, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, ähnliche Situationen schon gemeistert. Hat eigentlich so eine Art innere Dialog stattgefunden auf diesem Grad tatsächlich. Also wirklich, bevor ich mich da auf den Weg begeben habe. Und das war eigentlich genau das, wo ich mir auch erstmal visualisiert habe, du schaffst das, du bist in der Lage dazu, das zu schaffen, oder? Das ist eigentlich genau das. Jetzt weniger über Atemtechniken, sondern wirklich tatsächlich über positive Visualisierung, über dieses Nachdenken, über die Situation, das realistische Einschätzen der Situation an sich. Da gibt es übrigens Ich muss das jetzt an der Stelle loswerden, weil es ist tatsächlich was, du hast gerade vorhin so Thema Atemtechnik angesprochen und so weiter. Das Thema Achtsamkeit kommt da ja ganz groß vor. Und es gibt auf Netflix eine Serie, die heißt Achtsam Morden. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt.
Ich habe schon durchgebinged.
Ich ganz ehrlich, also sehr, sehr so viel Serie. Rausnehmen. Ja.
Ja. Jungs, fahrt nie in einem Kofferraum mit. Ganz ja, scheiß genau. Idee.
Es ist so komisch, wenn du sagst, schau dir diese Serie an, aber ich finde wirklich so diese Dinge, die da teilweise, der Dialog, den er dann mit sich selbst oder mit seinem Therapeuten führt, oder finde ich teilweise extrem wertvoll, das mitzunehmen. Ja.
Und ich glaube, Berlin spielt das, ne? Wenn ich da in Berlin leben würde, wüsste ich schon, in welche Kinderkrippe ich meine Kids schicken würde.
Stimmt, ja.
Ich freue mich schon, es gibt bestimmt eine Fortsetzung.
Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. Und eben, man kann dort auch wirklich, und das meine ich jetzt ganz ernst, eine ganze Menge mitnehmen zum Thema Achtsamkeit und auch vielleicht in Bezug
aber auf... Aber bitte nicht zum Morden, aber zum Thema Achtsamkeit. Ja? Oder wie überzeuge ich Geschäftspartner, um meine Kinder in eine Krippe zu bringen. Aber,
absolut.
Ja, also sehr schön. Ja, jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber ja, kann man vielleicht auch das eine oder andere mitnehmen.
Genau.
Ich weiß nicht, so generell, komm mal so zum Ende, zum Thema Höhenangst, oder hast du noch einen ganz wichtigen Aspekt, den du...
Nein, ich denke, wir haben eigentlich alles Wichtige soweit gesagt, also vielleicht nochmal so als oder wolltest du gerade das Fazit ziehen?
Ich kann es mal beginnen gerne. und du vollendest dann gerne auch. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich dem mal bewusst zu sein und auch damit offen umzugehen. Ich glaube, es ist für einen selber wichtig, also auch mal offen auszusprechen. Ja, ich habe da ein Problem. Kommuniziert das auch eurem Freundeskreis, eurem Bekanntenkreis, auch wenn ihr mit diesen Kollegen unterwegs seid. Dass man auch drauf Rücksicht nehmen kann. Ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich dafür zu schämen und dann in Situationen zu kommen, die die dann für euch eine Belastung sind, aber dann vielleicht am Ende auch für eure Bekannten schwierig werden in dem Moment. Mhm. Und versucht euch mit dem Thema einfach auseinanderzusetzen, holt euch Hilfe, also Therapeuten, wie auch immer, sicherlich wichtig, oder versucht es mit der Selbstkonfrontation, wie es Christian gemacht hat. Dazu müsst ihr jetzt nicht direkt in den Alpstein fahren und euch da oben hinstellen. Ja. Vielleicht gibt es auch einfache Einstiege.
Vielleicht nicht so das beste Beispiel gewesen, wie man damit umgeht, aber eine Möglichkeit ist es sicherlich. Ja,
ja. Und versucht und macht euch immer bewusst, dass ihr auch diese Ursachen bekämpft, also durch Atemtechniken, versucht wieder Ruhe zu finden, wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr merkt, dass ihr jetzt euch nicht mehr so ganz kontrollieren könnt. Nehmt euch zurück, besinnt euch auf positive Dinge, versucht Dinge auszublenden, und wenn es dann nicht anders geht, dann könnt ihr halt da auch nicht runtergehen. Also es zwingt euch keiner am Ende was zu tun, wo ihr nicht bereit seid zu tun. Aber setzt euch im Vorfeld dann auch mit gewissen Routen auseinander. Also wenn ihr jetzt in den Bergen seid und ihr wisst, dass ihr Höhenangst habt, dann ist es eure Verantwortung auch, die Routen so zu planen, dass ihr dort sicher unterwegs seid. Und das ist sicherlich dann auch etwas, was das Ganze mit sich bringt.
Das finde ich jetzt ein ganz starkes Wort zum Abschluss, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Seid euch eurer Schwächen bewusst und im Zweifelsfall macht's besser nicht. Im Zweifelsfall zieht die Reißleine, geht nach unten, wenn ihr das nicht mehr schafft, ruft die Reger. Genau für solche Situationen sind die da.
Genau. Aber das Schöne ist, es ist behandelbar.
Also definitiv.
Ihr müsst euch nicht damit zufrieden geben, oder wie sagt man so schön, nicht zufrieden geben ist der falsche Begriff, wie sagt man, ihr müsst es nicht akzeptieren.
Abfinden,
genau. Ihr könnt was dagegen machen, aber es ist Arbeit. Und ihr müsst euch überwinden dabei. Es ist nicht Mittel X nehmen und alles ist gut, so wie die Wunderpillen zum Abnehmen oder was weiß ich was, sondern es ist Arbeit.
Ja. Oh ja.
Es ist Arbeit und Überwindung. Aber es kann besser werden.
Wie so vieles im Leben.
Genau, so schaut's aus. Gut, kommen wir zum Trailbook jetzt einmal eins, oder?
Genau, heute in den Buchstaben W wie Weihnachten.
Hast du schon gewusst? Hast du schon?
Ich habe noch keine Chance gehabt zu reagieren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Software gar nicht gestartet, aber mir ist eingefallen, dass nächste Woche ja schon Weihnachten ist und wir uns bis dahin zumindest podcastmäßig nicht mehr hören.
Stimmt, ja.
Also, was liegt näher als der Buchstabe W?
W, aber wir haben Weihnachten nicht in der Liste.
Nein, aber was haben wir denn zu
W? Achso, Wasserdichtigkeit hatten wir schon mal. Wildpinkeln hatten wir schon.
Oh ja, das wird bitte mein persönliches Highlight 24.
Wildpinkeln. Aber wir nehmen gerne W. Ich bin heute, glaube ich, mit Aussuchen dran, oder? Kann das
bist
sein?
Du dran? Ja, ich denke ja, beim letzten Mal
schon.
Ja.
Genau. Du hattest den Begriff, der dir nichts gesagt hat, Goat, wo du gesagt hast, du nimmst den, weil du...
werde ich nie wieder vergessen.
Was war Goat? Vergiss, nein.
Greatest of all times.
Yes, baby.
Aha.
Okay, warte mal, ich schaue gerade hier durch. Boah, viel, was wir eigentlich schon immer auch besprochen haben. Mhm. Aber jetzt gehe ich, das ist jetzt ein Begriff, der ist super allgemein, aber mal schauen, was wir daraus machen. Mhm. Also wir müssen kreativ sein. Wettkampf.
Oh je, ja.
Der ist super, also mehr steht auch nicht da. Ist wirklich einfach der Begriff Wettkampf.
Oh, wie steigt man in dieses Thema denn am besten ein?
Kämpfen oder wetten? Warum heißt er nicht Wettkampf? Kommt das von Wetten und auf den Kampf und wer gewinnt? Der Wettkampf? Ist das? Oder ist es so weit hergeholt?
Vielleicht eher so aus dem Gedanken des Wett, also des Gegeneinanderkämpfens.
Man wette dann drauf, wer
gewinnt. Jetzt will ich es doch mal wissen. Komm, jetzt schmeißt, dafür gibt es doch genau die Geschichte. Jetzt schmeiße ich mal ChatGPT an. Woher stammt der Begriff Wettkampf?
Jetzt bin ich mal gespannt.
So, jetzt bin ich gespannt, was ChatGPT sagt. Okay, also der Begriff Wettkampf stammt aus der deutschen Sprache und ersetzt sich aus den Wörtern Wett von Wetten, ursprünglich im Sinne von einen Einsatz machen, um etwas zu gewinnen, und Kampf im Sinne von Auseinandersetzung oder Konkurrenz zusammenhängen.
Bin ich gut?
Tja.
Genau, meine
Worte. Aha, und jetzt wird's mega interessant. Herkunft und Bedeutung der Bestandteile. Wett. Das Wort Wett geht auf das althochdeutsche Wettton oder Wettjan zurück, was so viel wie versprechen, etwas zusichern oder wetten bedeutet. Liegt nahe. Es beinhaltete ursprünglich die Idee eines gegenseitigen Versprechens oder einer Herausforderung. In der frühen Bedeutung konnte es auch den Einsatz bei einem Spiel oder einer Auseinandersetzung meinen. Kampf. Der Begriff Kampf leitete sich vom althochdeutschen Kampf ab.
Ach, wirklich?
Das ist unglaublich. Was damals wie heute Auseinandersetzung, Streit oder Wettstreit bedeutete, es war eng verbunden mit körperlichen oder geistigen Herausforderungen. Ja gut, so richtig schlau bin ich jetzt auch nicht.
Okay, aber es geht am Ende darum, Wettkampf ist am Ende etwas, wo verschiedene Menschen antreten und gegeneinander antreten, es ist ein Gegeneinander, um zu schauen, wer der Beste ist. Das ist so der Wettkampf oder der Wettstreit oder wie auch immer man es bezeichnen kann. Und jetzt haben wir ja viele Rennen und das ist das Lustige. Jetzt kommen wir so ein bisschen ans Reden. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, dass ich jetzt den Eiger gelaufen bin oder den Wildstrubel gelaufen bin, dann erzähle ich nie, ich weigere mich, das Wort Wettkampf zu verwenden. Ich sage immer das Event. Mhm. Weil es für mich eben, natürlich gibt es Podestplätze und so, aber Wettkampf will ich in dem Moment einfach nicht erwähnen, weil für mich ist es irgendwie nicht so dieser klassische Wettkampf. Für mich, ich gehe dahin, weil es ein Event ist. Mhm. Weil ich dort Leute treffe, weil ich dort eine tolle Gegend belaufen darf, natürlich auch an mein Limit gehen darf. Vielleicht ist es ein Wettkampf mit mir selber, was ich zu leisten habe. Aber ich habe ganz, ganz selten, und ich müsste jetzt auch mal meine Posts anschauen, ich rede von einem Race, von einem Rennen oder von einem Event, aber ich würde den Begriff Wettkampf irgendwie dann nicht verwenden. Weiß ich, wie geht's dir dabei?
Ich habe jetzt gerade mega überlegt, wie du das erzählt hast. Und meine erste Reaktion war, ja, sind wir denn nicht alle ständig in einem Wettkampf gegen irgendetwas? Und dann hast du angefangen zu erzählen und dann ist mir so irgendwie bewusst geworden, dass ich eigentlich genauso denke wie du. Also der Fokus bei sowas wie dem Eiger ist bei mir nicht der Wettkampf. Ich glaube, der Wettkampf, der kommt bei mir genau an einer Stelle, nämlich wenn jemand mit mir ins Ziel läuft, beim Eiger jetzt vielleicht nicht, weil das eine andere Herausforderung ist, aber so kleineren Läufen möchte ich schon, also zum Beispiel im Halbmarathon, Aargauer Halbmarathon, da war es so, dass jemand 5 Meter vor mir war und da kam für diesen Moment des Zieleinlaufs der Wettkampfgedanke hoch. Mhm. Ja, ich möchte den jetzt noch den vor mir, ja, genau. Den 5 Meter vor mir laufenden, möchte ich jetzt noch einholen irgendwie. Aber bis zu diesem Punkt war mir das vollkommen egal, an welcher Stelle wer oder was vor mir ist. Einfach nur das Event genießen, das Rennen laufen.
Ich glaube, man
vielleicht,
geht auch. Sorry.
Vielleicht so ein bisschen auch schon gegen mich. Also vielleicht, wenn dann Wettkampf, dann eher... Genau. Auf mich bezogen.
Ja. Das wollte ich gerade sagen. Am Ende
okay. Ist
es vielleicht so ein Wettkampf, weil man sich selber ein Ziel gesetzt hat. Ich setze mir selten Positionsziel. Mir geht es häufig so ein Zeitziel. So, ich sage, hey, eigentlich würde ich gerne das in der Zeit schon schaffen. Ob da jetzt 20 Leute vor mir schon im Ziel waren oder 100, ist mir erstmal Jacke wie Hose, weil ich weiß, was ich kann und welche Zeit und ich will gegen mich und meine Fähigkeiten rennen. Mhm. Wenn man dann merkt, plötzlich, also ich meine, es kann zum Wettkampf werden, sagen wir es mal so. Wenn ich Dann aber zugerufen kriege ich, das war ja aber, als ich bei den Swisscom Games da vor 3 Jahren den Trail-Off mit einem Kollegen gewonnen habe, da habe ich dann irgendwann gehört, hey, du bist Dritter. Und plötzlich warst du Zweiter und du warst vor den Ersten und dann war das ein Wettkampf. Da wollte ich unbedingt dann da noch vorbei. Ne? Ja. Aber jetzt bei so einem Ultra, weißt du, da bin ich eh nicht ganz vorne dabei. Das weiß ich. Und da fahre ich auch nicht hin, um mich mit den anderen zu messen, sondern da will ich schauen, wie gut ich das für mich manage. Mhm. Und das ist dann maximal der Wettkampf mit mir selber und meinen Zielen, oder? Und das meintest du ja, glaube ich, gerade auch. Ne?
Absolut, ja. Deswegen, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, ich denke schon, man ist ständig im Wettstreit, aber ich glaube viel öfter mit sich selbst als mit jemandem anders.
Ja.
Und insofern ist es auch gut so, weil ich glaube, gerade dieser Wettstreit gegen sich selbst, der bedeutet ja auch Evolution im klassischen Sinne, also Weiterentwicklung, wollen wir es nicht Evolution nennen, wollen wir es Weiterentwicklung nennen, persönliche Weiterentwicklung, egal in welche Richtung.
Ja, dich weiter pushen, ne? Genau.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt auch wieder sagen, wenn ich jetzt nicht von mir ausgehe, zum Beispiel die Golden Trail Series dieses Jahr, die ich verfolgt habe, fand ich es halt super geil, den wie heißt er? Elusin, Nachname weiß ich jetzt nicht. Unser Normal-Athlet, der ja die Golden Trail Series dieses Jahr sowas von dominiert hat. Da gab es ja diverse Zielsprints, wo sie wirklich auf der Zielgerade, wo es um Sekunden ging. Oder ein Killian in Sierra Sinal, der dann nochmal am letzten Downhill noch am Kenianer vorbei ist, der dann hinten wieder ausgelaufen ist. Das waren auch 3-4 Sekunden Unterschied. Das habe ich, also Golden Trail Series sind für mich schon Wettkampf von Anfang bis zum Ende, die Positionskämpfe, und das gucke ich mir extremst gerne als Zuschauer an. Mhm. Also Wettkampf gibt es schon für mich als Außenstehender, gerade bei solchen hochintensiven Rennen. Ich glaube jetzt bei einem UTMB wiederum, ja auch, aber das hat eine andere Dynamik. Wenn du jetzt da bist du auch viel länger unterwegs, aber bei die Golden Trail Series, bei diesen 30 bis 40 Kilometer Ballerläufen, das ist schon Wettkampf, ja. Richtig Wettkampf.
Ja, ich denke, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, natürlich eben, wie du sagst, was der Zweck ist von diesem Event und was dein persönliches Ziel ist bei diesem Event, kann ich mir vorstellen. Insofern definierst du für dich selbst die Grenzen des Wettkampfs vielleicht.
Absolut.
Und das kann sich auch durchaus von Rennen zu Rennen oder von Event zu Event, wie du es ja nennst, unterscheiden. Also ich denke, ich gehe beim Eiger an den Start wissend, dass ich nicht aufs Podest laufen werde dort, aber das für mich auch gar nicht das Ziel ist, sondern das Ziel ist für mich selbst, gewisse Ziele zu erreichen, die ich mir selbst stecke. Und wenn ich die erreicht habe, bin ich absolut zufrieden und stolz wie Bolle, dass ich es geschafft habe. Währenddessen jetzt beim nächsten Rennen über 10 Kilometer ich durchaus vielleicht die Ambitionen habe, dort aufs Podestchen zu laufen und dann halt alles gebe dafür, um das zu schaffen. Aber das, ja eben, ich denke, man kann es nicht generalisieren. Ich kann nicht sagen, jedes Event ist ein Wettkampf oder ich bin auch ständig im Wettkampf. Das ist sicherlich nicht so.
Mhm. Ja.
Aber ich glaube, es ist auch notwendig. Also ich denke auch, der Wettkampf an sich, also der Begriff hat seine Daseinsberechtigung, um absolut eben eine gewisse Evolution zu erreichen.
Ja, und auch Unterhaltung. Das ist einfach Unterhaltung.
Ja, gut.
Wenn wir so ans alte Rom denken und das Kolosseum, da war Wettkampf ja auch eine Form der Unterhaltung. Und da ging es um Leben und Tod. War auch ein Wettkampf.
Ja, es war einfach. Du musstest nur immer schneller sein als der andere, der mit dir in der Manege
war. Ob das jetzt einfach ist, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin froh, dass ich nicht dort im Kolosseum kämpfen musste, aber.
Ach Gott.
Schönes Schlusswort.
Nein.
Gut.
Definitiv.
Ich glaube, wir sind durch,
an der Stelle,
oder?
Ja, an der Stelle hörst du auch schon die Weihnachtsglocken läuten. Leise zieht die Musik jetzt im Hintergrund auf.
Wenn du das sagst.
Es wird so sein.
Das weiß ich doch. Ja, an alle da draußen. Frohe Weihnachten. Wünschen wir euch schon
Weihnachten
im Vorfeld, ja.
Mhm.
Genießt die Zeit, erholt euch.
Und wir hören uns wieder
in der ersten Januarwoche. Wir werden am 30. wieder aufnehmen. Oder am 30. rauskommen sogar.
Ja, dann dürfen wir ja auch noch gleichzeitig einen guten Rutsch wünschen.
Nee, warte mal, wir kommen am 30. raus, oder?
Moment, wir nehmen am 30.
Nein, 30. auf. Stimmt. Wir kommen am Neujahrstag raus.
Am 1. Januar. Dann ein frohes Neues euch da draußen.
Genau, ihr hört uns am 1. Januar wieder. Und zwar mit einer besonderen Folge, nämlich mit unserer, ja, ein Stück weit Jahresrückblick. Unsere, wie soll man sagen, unsere Highlights.
Highlights, ja.
Lieblingsklamotten, Lieblingsschuhe. All das, was uns in dem Jahr 2024 bewegt hat, bekommt ihr voll auf die Ohren am 1. Januar.
Da freue ich mich doch schon drauf.
Ich mich auch. Ich bin gespannt, was deine Themen so sind.
Ah, ist schon einiges in Vorbereitung.
Sehr ihr gut.
Könnt gespannt sein.
Sehr gut. Also, insofern, alles Gute.
Macht es gut.
Ciao zusammen.
Keep on running. Ciao.